Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 332 des Nur der FCM Podcasts. Heute sozusagen der scharfe Start, weil am Wochenende das erste Ligaspiel unseres ersten FC Magdeburg gegen die SV Elversberg ansteht. Das heißt also, wir starten rein in die Saison, geht zum Glück endlich los, Testspiele sind vorbei, Vorbereitung ist vorbei und das heißt, dass auch wir starten heute mit einem kleinen Themenüberblick, was uns alles so ereilt hat seit der letzten Aufnahme. Da sind ja doch noch ein paar FCM-Nachrichten zusammengekommen, über die es sich, denke ich, zu sprechen lohnt. Dann hatten wir uns überlegt, dass wir ganz gerne nochmal schauen wollen, welche neuen Regeln jetzt eigentlich zur Saison 2024, 2025 in Kraft getreten sind oder was sich da vielleicht auch verändert hat, um da auch nochmal eine ganz gute Substanz und Grundlage zu schaffen für die neue Spielzeit. Wir wollen einen ganz groben Kadercheck machen, je Mannschaftsteil einfach mal gucken. Also Abwehr, Mittelfeld, Sturm und natürlich die Torhüterposition. Hat sich der FCM da verbessert, verschlechtert oder gab es da keine Veränderung? Naja, und dann schauen wir natürlich auf Elversberg voraus, auf das erste Spiel. Mal schauen, ob es da schon wahnsinnig viel zu sagen gibt und ob die Menschen, die heute hier im Podcast sind, sich auch ein bisschen aufschlauen konnten noch zur SV Elversberg. Und dann gibt es das übliche sonstige Segment. Und damit zurück aus dem Urlaub, aber trotzdem immer noch so ein bisschen mit im Urlaub, ist der Thomas. Grüß dich, hi.
Guten Tag.
Guten Tag. So, und dann müssen wir unsere neueste Podcast-Crew, Mitgliedin, also unser Mitglied, neuestes Podcast-Crew-Mitglied, gleich entschuldigen, die Kerstin, die ist nämlich krank, sitzt und oder liegt krank zu Hause. An der Stelle, gute Besserung und schöne Grüße. Wir haben uns aber einen Gast eingeladen für heute, der sich eigentlich ehrlicherweise auch so halb wieder selbst eingeladen hat mit dem Verweis auf hier, es gibt da so neue Regeln und ihr habt doch vielleicht Lust und Interesse, darüber zu sprechen. Und das ist der Patrick. Hallo Patrick, grüß dich.
Moin.
Einen wunderschönen. Wo bist denn du gerade? Im Sauerland, in Dortmund, irgendwo sonst in NRW oder sitzt du in Teneriffa unter Palmen oder so?
Ich sitze im wunderschönen Dortmund.
Das ist gut. Genau. Und bist wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, EM geschädigt, weiß ich nicht. Also wie hast denn du die EM bei dir vor Ort da sozusagen erlebt und so? War sicherlich ein bisschen trubelig die letzten Wochen dann, oder?
Oh ja, es war ein völlig irres Erlebnis hier in Dortmund. Gerade am Anfang, als die Albaner hier gespielt haben, als die Türken hier gespielt haben, war die ganze Stadt eingenommen. Die Stadt war komplett rot. Und es war ein völlig irres Erlebnis. Crazy Fanmärsche. Aber zum allergrößten Teil friedlich und einfach freudebereitend. Also, wenn man irgendwas richtig, richtig hervorheben muss an Dortmund, dann ist es die Fußballkultur. Und das ist bei der EM ganz deutlich rausgekommen.
Ja, glaube ich dir sofort. Genau, aber jetzt haben wir ja, wie gesagt, die Saison vor der Brust und die EM letzte Woche schon besprochen. Dementsprechend würde ich vorschlagen, wir gucken mal rein so in die Themenliste, die wir hier so haben. Wir haben noch keine Nachwuchsspiele und so weiter, zumindest im Pflichtspielbereich gehabt, hoffe ich. Ich habe da jetzt nicht nochmal gecheckt, haben aber, ich weiß auch gar nicht genau, ob das vielleicht eine Standardrubrik werden kann, das hängt ein bisschen vom Club ab, so ein paar FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme, wie gesagt, über die es sich zu sprechen lohnt. Und da ist, denke ich, die erste, die ganz interessant ist, weil wir es auch in der letzten Folge schon hatten, der Umstand, dass Ahmed Aslan nun endlich in Essen gelandet ist. Thomas, wie finden wir das? Gut, schlecht, Medium, egal?
Grundsätzlich ja egal, aber gut, dass das Thema vorbei ist.
Ja, finde ich absolut auch. Patrick, siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, total.
Ja, und ich bin sehr, sehr froh, also ich bin auch sehr, sehr froh, dass das Thema durch ist und finde irgendwie so im Endeffekt, ja, wieder viel Wuling so. Beide Seiten oder drei Seiten, wenn man den Berater noch mit dazu nimmt, sehen mal wieder nicht so super gut aus, aber letzten Endes ist der Spieler da, wo er hin wollte, bei der Mannschaft, die ihn auch wollte. Insofern alles Gute, Ahmed Aslan hat halt hier aus was auch immer für Gründen nicht sollen sein und dann viel Erfolg auf der neuen Station. So, Thomas, ich bin jetzt total gespannt. Jetzt gibt's das Aufsichtsratsthema. Und Sonja Pira. Also, Kontext für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, der Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH, und das ist aus meiner Sicht wichtig, das zu differenzieren, hat ein neues Mitglied, ein neues Aufsichtsratsmitglied, das hört auf den Namen Sonja Pira, kommt von Intel und ist sozusagen als eine von zwei möglichen zusätzlichen Aufsichtsratsmitgliedern in den GmbH-Aufsichtsrat kooptiert worden, also da quasi reingewählt worden. Und das hat für so ein bisschen Diskussion gesorgt, also sowohl im Discord zwischen Thomas und mir und noch ein paar anderen Leuten, als glaube ich auch außerhalb der ja, unserer kleinen engen Blase. Und da habe ich jetzt die gute Gelegenheit, bevor Thomas und ich in den Infight gehen, einfach Patrick direkt mal zu fragen: Wie hast du diese Nachricht aufgenommen und wie bewegt die dich?
Ich habe sie jetzt in diesem Moment aufgenommen
Ah,
und
okay.
deswegen bewegt sie mich noch nicht so richtig. Aber das ist eure Gelegenheit, mich einmal abzuholen und ins Bild zu setzen.
Das stimmt. Das klingt jetzt fast so ein bisschen wie abgesprochen, war es aber gar nicht. Ja, soll ich es ein bisschen rahmen, Thomas? Oder willst du erst mal sagen,
Nö, mach mal, mach mal,
wie
mach mal.
deine Haltung zu der Thematik ist? Also grundsätzlich vielleicht noch mal, ja, der Versuch, das, naja, sozusagen, was passiert ist, noch mal so ein bisschen aufzuklären. Also, es gibt, wie wir alle wissen, oder wie diejenigen wissen, die ja regelmäßig zu Mitgliederversammlungen gehen und dort auch an Abstimmungen teilnehmen und so weiter, gibt es einen Aufsichtsrat des e.V., des 1. FC Magdeburg e.V., den die Mitgliederschaft wählt. Alle 3 Jahre. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Da waren wir uns ja irgendwie letzte Woche, glaube ich, oder irgendwie die Tage auch nicht sicher, ob 2 oder 3 Jahre, aber Amtszeit sind 3 Jahre. Und dieser Aufsichtsrat des e.V. hat 7 Mitglieder. Die kann man auch nachlesen, wer das aktuell ist, und einen Aufsichtsratsvorsitzenden, und werden eben von der Mitgliederversammlung gewählt. So, und dann gibt es noch genau, und dann muss man jetzt nochmal zurückgehen ins Jahr 2017. Seinerzeit haben wir Mitglieder ja per Abstimmung den FCM sozusagen dazu ermächtigt, wenn man so will, Teile der EV-Strukturen in die 1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH auszugliedern, unter anderem eben auch die erste Mannschaft. Und diese 1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH hat auch einen Aufsichtsrat. So, der Aufsichtsrat der GmbH, und ich finde das tatsächlich wirklich wichtig, da genau zu sprechen, hat 2 Besonderheiten gegenüber dem Aufsichtsrat des e.V. Besonderheit 1 ist, die 7 Mitglieder, die in den Aufsichtsrat des e.V. gewählt werden, sind quasi automatisch auch gleichzeitig Mitglieder im Aufsichtsrat der GmbH. Das ist Besonderheit 1. Besonderheit 2 ist, dass der Aufsichtsrat der GmbH nicht 7 Sitze hat, sondern im Prinzip 7 plus 2. Also es gibt die Möglichkeit für eigentlich muss man sagen, den Gesellschafter der Spielbetriebs GmbH 2 zusätzliche Mitglieder zu kooptieren, also da mit aufzunehmen. Das funktioniert über die Gesellschafterversammlung. Und die benennen dann 1 oder 2 oder wie auch immer Personen. Und das war damals im Rahmen der Ausgliederung ja auch ein großes Thema, dass das eben möglich ist und so weiter, und dass mit der Struktur, die dann geschaffen wurde, eben diese Option besteht, den Aufsichtsrat der GmbH, nicht des e.V., der GmbH, um 2 zusätzliche Plätze zu erweitern. Und begründet wurde es damals, hatte da nochmal so ein Schreiben gefunden, was der Verein an die Mitglieder damals verschickt hatte, eben auch mit einem Sponsorenthema, dass man also gesagt hat, okay, also sollte es mal so sein, dass irgendwie ein größerer Sponsor und so weiter, dann soll der auch die Möglichkeit haben, über die GmbH-Sachen irgendwie mitzugestimmen. Das war damals das Argument. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt bei Frau Pira auch, also ob das auch trägt, weil da gibt es auch nochmal die Merkwürdigkeit, dass sie als Privatperson und nicht als Intel-Person im Aufsichtsrat ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Einer dieser 2 Posten im Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH wurde jetzt sozusagen besetzt mit Sonja Pira, sodass dieser Aufsichtsrat jetzt 8 Mitglieder zählt, also 7, die aus dem e.V. kommen, und eben Frau Pira als achter Person. Das ist sozusagen das, was jetzt grundsätzlich erstmal passiert ist. Und das hat, also so auf der Sachebene, und dann gibt es sozusagen auch noch die emotionale Ebene, auf der da dann relativ schnell und auch recht kontrovers diskutiert wurde. Ich muss sagen und zugeben, dass ich, als ich das Thema das erste Mal gehört habe, auch erstmal relativ emotional und ablehnend war oder ein bisschen verstört und irritiert war. Bin das jetzt nicht mehr so sehr oder eigentlich gar nicht mehr. Aber an der Stelle vielleicht erstmal der Rahmen und die Frage an Patrick: War das jetzt erstmal grundsätzlich nachvollziehbar oder hast du dann noch eine Frage zu der Struktur, bevor wir jetzt um die Problematik sprechen, sozusagen?
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es einen Aufsichtsrat im EV
Genau.
und in den EV werden 7 Aufsichtsratsmitglieder reingewählt. Es gibt noch
Genau.
die Zusatzoption. Also dann gibt es noch die Spielbetriebs GmbH. Da kommen mehr oder weniger automatisch diese 7 Aufsichtsratsmitglieder auch rein, aber die
Genau.
haben die Option, dann noch weitere Leute mit reinzubuchen.
Zwei
Und
Stück,
eine
genau.
dieser, Und eine dieser Personen ist eben besagte Sonja Pira.
So ist es. Genau. Jo. In welche Richtung bewegt uns das? Thomas, hau mal raus. Ich weiß, dass du, dass dich das beschäftigt und du bist da ja auch nicht alleine mit, sozusagen. Damit, dass sich das beschäftigt, inwiefern ist das problematisch, was da jetzt passiert ist? Oder was ist da sozusagen die Sache, der Haken oder wie auch immer?
Gibt keinen. Wir haben es als Mitglieder so abgesegnet und damit ist gut. Das, womit ich meine Bauchschmerzen habe, ist, dass im Vorfeld dazu null Kommunikation stattfand. Also, dass man dort die Mitglieder, wenigstens die Mitglieder dazu gar nicht abgeholt hat zu der Thematik. Also, dass, also man hätte ja wenigstens im Vorfeld in meinen Augen auch mal die Mitglieder abholen können und sagen können, pass auf. Wir haben das jetzt und wir haben das jetzt vor. Wir wollen diese Option, die wir da haben, diese Möglichkeit, die wir da haben, die wollen wir jetzt ziehen. Mit der und der Person kurz vorstellen. Hätte ich mir einfach gewünscht, dass man da sagt, okay, wenn wir das schon so machen, dann holen wir wenigstens die Leute, die das damals auch so mitbestimmt haben und die das so auch ermöglicht haben, holen wir die wenigstens dazu ab. Das ist nicht passiert, das ärgert mich sehr. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, du hast es ja gerade vorgelesen, ich finde das schon interessant, dass man da sagt, man macht das auf Sponsorenebene. Dann frage ich mich, warum man so sehr betont, dass die Frau Pira ja dann jetzt als Privatperson in den Aufsichtsrat dann reingeholt wurde. Das erschließt sich mir auch nicht so ganz. Und das Dritte ist, und das geht jetzt einher mit der Thematik Kommunikation und ich frage mich allen Ernstes, wo genau liegt für die 1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH jetzt der Vorteil oder worin besteht jetzt Handlungsbedarf? Warum war es nötig, das jetzt so zu tun? Auf welcher Grundlage? Wieso ist das? Warum? Was verspricht man sich davon? Also das sind alles so Dinge, die fehlen mir komplett. Also das ist so, hätte ich mir gewünscht, dass da in der Beziehung irgendwas kommt. Ist nicht passiert, wie du schon gesagt hast. Rein formell, alles cool, brauchen wir uns nicht drüber streiten. Wir haben das 2017 so beschlossen. Das ist die GmbH, nee, ja doch, die GmbH hat das jetzt genutzt, hat das jetzt gezogen, diese Option, alles cool. Aber eben, wie gesagt, die Sachen, die ich gerade angesprochen habe, die hätte ich im Vorfeld gerne erfahren, beziehungsweise interessiert mich immer noch, wo jetzt genau der Mehrwert liegt, dass jetzt dort jemand weiteres im Aufsichtsrat ist, weil soweit ich weiß, haben wir ja nicht die Situation, dass jemand oder dass der Vorsitzende zum Beispiel ein doppeltes Stimmrecht hat. Ich frage mich jetzt allen Ernstes, wie will man Beschlüsse fassen bei einer Situation, die man ja dann durchaus auch mal patt haben kann, mit 4 Ja, 4 Nein-Stimmen zu bestimmten Themen. Das ist ja auch eine Geschichte, die ist nicht unwichtig, glaube ich, wenn der Aufsichtsrat so bestimmte Entscheidungen trifft im finanziellen Bereich, kann es ja dann jetzt mit der Konstellation durchaus vorkommen, dass wir auch mal Pattsituationen haben. Und dann würde mich mal interessieren, wie geht es dann weiter? Was passiert dann? Und das sind alles so Dinge, die hätte ich mir gewünscht, dass das im Vorfeld, bevor man das so bekannt gibt, dass das im Vorfeld einfach als Information an die Mitglieder rausgegangen wäre. Das ist nicht passiert. Und das ist der Kritikpunkt, den ich dabei habe.
Ja, kann ich also grundsätzlich erstmal ernst nehmen und verstehen. Ich teile die Kritik nicht in Gänze, an ein, zwei Punkten schon. Und das hat, glaube ich, bei mir aber was zu tun, sozusagen mit dieser Struktursache. Ich will aber auch noch ein paar Sachen, damit wir es wirklich präzise haben, sozusagen nochmal aufrollen, weil es durchaus auch ein paar Punkte gibt, wo ich mitgehe, zu sagen, da muss man, also da kann man auch nochmal kritisch hingucken. Und möchte ganz gerne anfangen bei dieser Sponsorenthematik, ne? Also warum hat man es damals so gemacht, dass die GmbH zwei zusätzliche Plätze bekommt? Und da möchte ich einfach nur nochmal vorlesen, dieses Dokument müssten auch alle Mitglieder haben, die 2017 Mitglied waren, aus einer Mitgliederinformation, die eben im Vorfeld der Wahl, also oder der Abstimmung, der außerordentlichen Mitgliederversammlung mit der Abstimmung zur Ausgliederung quasi an die Mitglieder verschickt wurde vom Verein. Da wurden, also ihr erinnert euch, also es geht jetzt an euch Hörerinnen und Hörer, ihr erinnert euch, da gab es im Vorfeld eine ganze Reihe an Informationsgeschichten und so weiter. Das haben wir hier im Podcast auch eigentlich, fand ich, auch gelobt zu sagen, okay, beide Seiten, Gegner und Befürworter der Ausgliederung, sind da gut transparent. Und in diesem Zusammenhang entstand eben dieses Dokument, was ich jetzt nochmal rausgekramt habe. Und da gibt es einen Punkt, 9. Ein Argument gegen die Ausgliederung: Der Aufsichtsrat des Vereins hat maximal 7 Plätze, soll identisch mit der GmbH sein, hatten wir gerade schon. Darf aber durch, also GmbH-Aufsichtsrat darf durch zusätzliche, 2 zusätzliche Personen erweitert werden können, die nicht von der Mitgliederversammlung gewählt werden. So. Daraufhin, also da antwortet der, oder sagt der Verein zu, sagte der Verein damals zu, es handelt sich lediglich um eine Option, die das Präsidium wahrnehmen kann, was auch stimmt, kleiner Einschub, weil das Präsidium quasi als Gesellschafter, als hundertprozentiger Gesellschafter der GmbH da auch agiert. So, es heißt hier weiter, sollte sich ein Sponsor finden, der bereit ist, dem FCM jährlich eine nicht unerhebliche Summe zur Verfügung zu stellen, dann gebietet es die Fairness, dem Sponsor die Möglichkeit zu schaffen, über die Verwendung seiner Gelder zu wachen. Die zusätzlichen Mitglieder haben jedoch nicht die Möglichkeit, eigenmächtig Beschlüsse zu fassen oder Beschlüsse zu blockieren. Sie können auch jederzeit vom Präsidium entlassen werden. So, also das sozusagen nochmal zur Transparenz, was bei mir, und da bin ich völlig bei dir, Thomas, sofort die Frage aufwirft, warum betont man dann den Nichtbezug zum Sponsor so stark? Wenn das doch, so, da bin ich bei dir. Das muss man, und das finde ich, das kann man kritisieren, das kann man auch auf einer Mitgliederversammlung durchaus nochmal fragen, sollten wir auch machen, habe ich auch keine Antwort drauf. Ist auf jeden Fall an der Stelle schräg, also da steht man nicht so richtig, finde ich zu seinem Wort. Dann, was das Thema Abstimmung betrifft, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht und gehe jetzt mal davon, also das war ja so die Frage, du hast jetzt 8 Leute im Aufsichtsrat der GmbH, was passiert bei einem 4-zu-4-Votum? So, und da kann ich jetzt nur eine Vermutung äußern. Vermutlich wird es auch eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der GmbH geben oder irgendein Dokument, was eben nicht öffentlich einsehbar ist, weil die GmbH ja quasi ihr eigenes Ding ist. Und ich kenne es so, dass bei, und jetzt wird's interessant, ich kenne es so, dass wenn man so eine Situation hat, dass man einen Patt hat, dass dann die Stimme des Vorsitzenden entscheidet, sozusagen. Also so kenne ich das aus verschiedenen anderen Vereinen, bei denen ich mal Mitglied war oder bin. Das weiß ich aber nicht genau. Also dazu müsste man sich die Satzung der GmbH anschauen und die ist nicht verfügbar oder ich habe sie nicht gefunden. In unserer Satzung vom e.V. ist dazu nichts geregelt, muss auch nichts geregelt sein, weil die ja nur diese 7 People betrifft im Aufsichtsrat und eben nicht diese 8. Was es bringt, war ja auch ein Kritikpunkt von dir, habe ich auch nicht verstanden. So auch sozusagen teile ich die Kritik durchaus. Und beim Thema Kommunikation teile ich die sowieso, weil ich finde, hier hat der FCM, und das ist die Medienabteilung der Spielbetriebs GmbH, gar nicht gut kommuniziert, also überhaupt gar nicht gut kommuniziert. Und zwar schon bei der Meldung, die kam. Da war nämlich die Überschrift, wenn ich das richtig im Kopf habe, Sonja Pierer in den Aufsichtsrat berufen oder so. Und das ist unscharf, weil man da schon, glaube ich, genau sagen muss, welcher Aufsichtsrat gemeint ist, weil so wie die Überschrift war, klingt es jetzt erstmal so, als wäre es der Aufsichtsrat des e.V., was ja Quatsch ist. Es wird dann in dem Text, den man sich dann dazu auflösen, den man sich dann dazu anschauen kann, wird es dann erklärt, aber hier steht, ich habe es mal rausgesucht gerade, FCM beruft Sonja Pierer in den Aufsichtsrat und das ist unpräzise, weil es sich um den Aufsichtsrat der GmbH handelt und nicht des e.V. Und ich finde, das ist wichtig, weil man sich so auch ein bisschen Diskussion einkauft. Genau, und was das mit dem nicht abgeholt betrifft, das war ja auch ein Kritikpunkt, den kann man haben, das ist ein gefühliger Punkt. Mich stört das ehrlich gesagt überhaupt nicht, sozusagen, dass mich der Verein bei dieser Entscheidung nicht abgeholt hat, bin ich brutal ehrlich, auch wenn ich mir damit jetzt wahrscheinlich keine Freunde mache, aber es gibt nachher noch einen zweiten Punkt, wo ich mir wahrscheinlich wenig Freunde mache, weil ich da tatsächlich sage, mit welchem Ziel hätten die mich jetzt abholen sollen? So, also wenn du das machen willst, dann kannst du es tun. Also es gibt sozusagen auf der Ebene der GmbH schlicht und ergreifend die Möglichkeit, das zu machen. Und da bleibe ich bei meinem Argument. Wir haben das damals eben so beschlossen oder das Präsidium des e.V. ermächtigt, so entsprechend zu handeln. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, mit welchem Ziel soll der Club mich abholen bei der Entscheidung? So.
Einfach Transparenz. Zu zeigen, jawohl, ich habe eine Mitgliedschaft, und über solche, ich sag mal, schon auch wichtigen Entscheidungen informiere ich meine Mitglieder. Das ist einfach, darum geht es mir einfach, dass man da Transparenz zeigt, dass man da eben transparent ist seinen Mitgliedern gegenüber und eben sagt, okay, wir haben das vor, wir machen das so und so, einfach aus Transparenzgründen, um zu zeigen, okay, wir nehmen euch mit und ihr seid nicht nur zahlendes...
Jetzt verstehe ich
den Punkt. Ihr seid nicht nur zahlendes, ich sage, mir fällt kein anderes Wort ein, zahlendes Vieh, was jetzt hier jedes Jahr schön Geld reinbringt, sondern wir nehmen eben bei solchen Punkten, nehmen wir euch eben mit und informieren euch darüber entsprechend.
Ja, okay. Den Punkt verstehe ich besser. Ja, und ich glaube, ich bin an der Stelle einfach schon einen Schritt weiter und habe es aufgegeben zu hoffen, dass die Spielbetriebs GmbH da Lust drauf hat. Weißt du? Also, wenn das jetzt ein EV-Thema wäre, wäre ich da sofort bei dir, so. Bei dem GmbH-Thema bin ich mittlerweile wirklich so weit, dass ich sage, naja, also es gibt diese Struktur, die haben wir damals mitgeschaffen, die haben wir auch damals mitgeschaffen, damit sich der e.V. nicht, naja, um Profi-GmbH-Themen, wirtschaftliche Sachen und so weiter kümmern muss, Schrägstrich, wir halt bei Insolvenz und so weiter Schaden vom Verein abwenden, etc. pp. Diese Argumente sind ja alle ausgetauscht und sagt dann da jetzt halt, naja, wir haben damals aber auch gesagt, der Verein hat diese Möglichkeit, wir ermächtigen den Verein und vertrauen dem Verein, dass er das macht. Und jetzt machen die das halt. So, und ich glaube, also, und an der Stelle muss ich sagen, habe ich. Ja, also okay, wenn die es jetzt vorher kommuniziert hätten, wir haben das vor, das zu machen, hätte ich das wahrscheinlich zur Kenntnis genommen, aber ja, mich bewegt das jetzt ehrlich gesagt nicht so, weil ich mir dann denke, naja, das ist halt das, was die GmbH halt tut, die macht eben GmbH-Dinge und das ist jetzt ein Thema, was die GmbH betrifft, da agieren die Mitglieder jetzt nicht mehr in dem Sinne mit, ist eine Struktur, die auch nur da irgendwie stattfindet, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht gebraucht, sagen wir es mal so. Aber verstehe, wenn du jetzt sagst, okay, ist für dich ein Thema, hättest du gerne eine Information vorher zu gehabt, ist okay. Ich frage mich an der Stelle eher, wie funktioniert denn jetzt die Arbeit in diesem Gremium eigentlich konkret? Und da bin ich sehr gespannt und ich glaube, da müssen wir tatsächlich als Mitglieder auch ein bisschen aufmerksam sein, wachsam sein und auch Fragen stellen auf der Mitgliederversammlung, weil jetzt zum Beispiel in meiner Welt es so wäre, wenn jetzt auf einer Aufsichtsratssitzung, und die werden ja nicht zwei getrennte machen, sondern eine, EV-Themen abgestimmt werden zum Beispiel, dann hat aus meiner Sicht Sonja Pira da kein Stimmrecht, weil die ja nicht Teil dieses EV-Aufsichtsrats ist. Wisst ihr, wie ich das meine?
Ja, dann nicht nur kein Stimmrecht in Meinung, auch kein Anwesenheitsrecht.
Weiß ich nicht. Also, aber
Na,
ja.
Moment, Moment, stopp. Wenn wir sagen, wir trennen das und diese Option besteht für die GmbH, dann hat sie bei EV-Themen nichts in der Aufsichtsratssitzung zu
Ja,
suchen.
müsste sie die Sitzung verlassen für den Top. Ja,
Genau.
das gibt's ja. Also das wird
Genau.
ja sozusagen gemacht. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Frage, die ich dann hätte, also die ich dann an dieses Gremium oder an diese zwei Gremien hätte, beziehungsweise an das, was dann auf der MV berichtet, findet das statt? Also ist das so? Ne? Dass sie, also so, weil, wie gesagt, also Teil des EV-Aufsichtsrats ist sie einfach nicht. Und dementsprechend ja, hat sie da, ja, wie du sagst, ist sie weder präsent bei den Tops, noch stimmt sie da so ab. Ja, und die zweite Sache, die man auch tatsächlich nochmal fragen könnte, die hatten wir ja jetzt gerade schon, was ist, wenn GmbH-Themen abgestimmt werden und du votierst 4-4? So, also wer hat denn da dann das letzte Wort? Weil das sind Sachen, die wir jetzt quasi nicht wissen können aus den Dokumenten, die uns vorliegen. Also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so erregt oder erbost oder so drüber. Andere Teile der FCM-Bubble schon ein bisschen mehr. Ja, müssten das Thema jetzt irgendwie abbinden. Ich weiß bloß nicht so richtig wie. Hast du noch irgendwie ein Statement dazu, Thomas? Oder einen? Okay, dann wollen wir einfach weitermachen
Klingt gut.
mit der Thematik. Wie fandet ihr die Norwich-Reise? Also kurz eingefangen, der SFC Magdeburg spielte ein Testspiel in England. Ich glaube, waren 400 Clubfans mit vor Ort. Auch einige uns persönlich Bekannte. Wie fandet ihr das? Patrick, hau du mal raus, nachdem du jetzt ja eine ganze Weile zuhören musstest.
Zur Norwich-Reise kann ich auch gar nicht viel erzählen. Ich habe das in Magdeburg stattgefundene Testspiel gegen Genua verfolgt. Zum Thema Norwich, da bin ich tatsächlich raus. Insofern würde ich den Ball zu Thomas rüberspielen.
Worauf willst du da jetzt konkret hinaus? Zeitpunkt, Reise generell,
Reise generell. Ich frage
Reise
mich,
generell.
also ich frage mich, was das sollte, um ehrlich zu sein. So. Irgendwie. Und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, bei dem ich mich heute richtig unbeliebt mache. Aber ich habe es nicht verstanden, warum man sozusagen an einem Tag mit einem Flieger nach England fliegen und wieder zurückfliegen muss, um dann ein Testspiel zu absolvieren. In Zeiten, in denen, naja, man das auch einfach gut lassen kann, um möglicherweise sowas wie ökologische Fußabdrücke nicht so wahnsinnig groß werden zu lassen. Und wir haben ja auch einen Verein, der sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt und das alles furchtbar wichtig findet und so weiter und dann solche Sachen veranstaltet. Finde ich sehr, sehr schwierig. Finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn das ein Pflichtspiel ist, wo du halt in einem Europapokal irgendwo antrittst oder sowas, eine völlig andere Nummer. Aber ich bin der Meinung, das hätte es überhaupt gar nicht gebraucht und verstehe es null, warum man das macht. Wenn man dann ein bisschen auf LinkedIn guckt, das hatten wir auch bei uns in der Fanclub-Gruppe, versteht man es schon eher. Wenn man dann eben weiß, dass es auch eine VIP-Sponsorenreise war mit allerlei Halali und so. Aber ich finde das Kacke. Ich finde das Mist. Dass man ja sozusagen in der heutigen Zeit so ignorant sein kann, einfach zu sagen, wir machen es doch. Und trotzdem, so, das bewegt mich an der Stelle tatsächlich. Ja, aber geht dir nicht so, oder, Thomas?
Naja, nee, so von dem, ich muss sagen, von dem Standpunkt habe ich es noch gar nicht gesehen. Weil ich da tatsächlich auf dem Standpunkt war für mich, ich bin im Urlaub, ich gucke es mir eh nicht an. Ja, also von daher, aber von dem Standpunkt hast du natürlich, gebe ich dir vollkommen recht. So habe ich es persönlich noch gar nicht gesehen. Und wenn man das jetzt von der Seite sieht, teile ich das komplett. Also ich frage mich da auch allen Ernstes nach dem sportlichen Mehrwert, den es da gibt oder nicht gibt, wenn du einen Tag später, also sagen wir, deine Saisoneröffnung in dem Sinne machst gegen Sampdoria Genua. Ja.
Ja.
Von
Naja,
daher.
ich glaube, aus sportlicher Perspektive war das schon, also von allem, was ich so gelesen und gehört habe, ein ganz guter Test. So, also sozusagen, was die Leistungsstärke und so weiter angeht. Gegen Genua haben ja dann tatsächlich irgendwie, hat er auch eher so die vermeintliche B11 gespielt. Aber wie gesagt, so aus einer Nachhaltigkeits- und Verantwortungsperspektive, eieiei, hab ich echt gedacht, warum macht man das? Und das ist jetzt, möchte ich auch nochmal an der Stelle einflechten, keine Kritik an den Fans, die da mitgereist sind. Weil der FCM ja letzten Endes einen Anreiz oder ein Angebot geschaffen hat, ja, einen Anreiz eher und den, das ist, der ist es sozusagen, den ich kritisiere. Und wenn Leute das dann, also sozusagen das dann begleiten und so weiter, dann ist es ja, also ist ja klar, dass das passiert. So, insofern, ja, alles okay, aber ich finde es jetzt nicht gebraucht und ich glaube, es hätte auch, also wahrscheinlich hätte es auch einen hochklassigen Testspielgegner, adäquaten Testspielgegner irgendwo gegeben, wo du halt nicht fliegen musst. Aber naja. Ich möchte mal
Ja,
ganz
aber
kurz machen.
vielleicht war es ja tatsächlich wichtig, um das zu machen, was man da auf LinkedIn dann lesen konnte.
Genau, das wollte ich jetzt ganz gerne nochmal vorlesen. Also, am Freitag, 26. Juli, hat eine exklusive, das ist jetzt von LinkedIn, eine exklusive VIP-Reise mit 14 Partnern stattgefunden, die alle tief in die Welt des Profifußballs eintauchen ließ. Der Tag begann mit einem Besuch der Trainingseinheit der vor Ort verbliebenen Spieler, Sportchef Ottmar Schork und Christian Tietz und so weiter, gaben spannende Einblicke zum aktuellen Stand der Mannschaft und die Highlights der Saisonvorbereitung. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit den Spielern folgte der Transfer zum Flughafen. Dank der Unterstützung unseres Präsidenten Dr. Jörg Bierstoch erfolgte die Reise im Charterflieger nach Norwich. Vor Ort empfingen die sehr gastfreundlichen Kollegen von Norwich City unsere Gäste und boten eine exklusive Stadionführung. Der Abend setzte sich mit einem Dinner im VIP-Bereich fort, gefolgt vom gemeinsamen Anschauen des Testspiels. Mit einem 1:0-Sieg im Gepäck folgte der Rückflug nach Deutschland. Die Freude und der Jubel der blau-weißen Fangemeinde waren unbeschreiblich. Ich könnte brechen, wenn ich das nur vorlesen muss. Ein großes Dankeschön an Norwich City für die Gastfreundschaft. Fuck it, ohne Scheiß. Also deswegen machen wir den Bums. Weißt du, so. Und das ist, also, oh, da krieg ich Plack. Aber okay. Das ist es. Das ist sozusagen Spielbetriebs GmbH Live. Und die schöne Welt des Profifußballs. So, ich bin eingegroovt. Wir können über Fußball reden, wenn ihr wollt.
Darf ich da noch meinen Take zu?
Oh, ja, aber Patrick, aber
unbedingt, unbedingt.
wir
Bring
bitten darum.
dich ein, wenn
Ich
wir dich schon nicht
möchte
aktiv einbeziehen.
genau. Ich möchte mich gerne auf einer ganz anderen Ebene unbeliebt machen noch.
Mach.
Ich finde, dass das Erbsenzählerei ist, da an so dieses Umweltthema zu appellieren.
Okay.
Ich finde das wichtig, wichtige Sponsoren und Partner mit einzubeziehen. Und insofern finde ich es gut, dass man denen versucht, etwas zu bieten. Denn in solchen Momenten können entscheidende Gespräche stattfinden oder kann halt eine entscheidende Verbindung aufgebaut werden, die dann letzten Endes sicherstellt, dass der FCM auch weiterhin Geld bekommt. Und deswegen finde ich es total gut, dass man sich darum kümmert. Und es ist auch meiner Meinung nach Quatsch, darüber zu diskutieren, dass irgendwer kurz mit dem Flieger von Magdeburg oder Berlin oder sonst wo nach Norwich fliegt. Wenn man sich überlegt, dass die Bundesliga versucht, sich auf der ganzen Welt zu promoten und dann irgendwie nach Thailand fliegt mit dem BVB oder der FC Augsburg war in Südafrika. Das finden wir dann alle super, weil hey, die Bundesliga wird dann bekannter gemacht und es gibt mehr Einnahmen. Und deswegen finde ich es halt Quatsch zu sagen, so, wir finden es nicht gut aus einem Umweltaspekt, dass die Mannschaft nach Norwich geflogen ist.
Dass das jetzt super ist, hat jetzt hier gerade wer gesagt?
Ja, ich verstehe schon Patricks Punkt, aber möchte da aber sozusagen noch eine, also noch zwei Sachen zu sagen. Also zum einen, das, was du sagtest zum Thema Sponsorenpflege und so weiter, bin ich bei dir, verstehe ich auch. Aber da bin ich halt der Meinung, dazu braucht es keinen exklusiven Flug nach Norwich, um sich da ein Spiel anzugucken und abends wieder zurückzufliegen. Das kannst du anders machen. Also kannst du auch anders machen, auch in einem anderen Rahmen, der da so ein bisschen diesen Nachhaltigkeitsaspekt und Klimaaspekt schon ein bisschen stärker im Blick hat. Und die andere Sache, also da habe ich natürlich, also das ging mir auch durch den Kopf, das ganze Thema Auslandsvermarktung, Bundesliga und so weiter, das stimmt. Der Punkt, der mich stört an dieser Veranstaltung Norwich, ist nicht notwendigerweise nur, dass man hingeflogen ist. Der Punkt, der mich stört, ist, dass man da hingeflogen ist und am gleichen Tag wieder zurückgeflogen ist. So, wenn du da ein Trainingslager machst oder da eine Woche bist oder sonst irgendwas oder da irgendwie das eine sinnvolle Reise sein kann, die du noch mit irgendwie anderen Sachen verbinden kannst, würde ich das auch nicht so kritisch sehen. Aber da mal eben rüber zu hoppen, finde ich einfach wirklich super, super unnötig. Und brauche es gar nicht, bringt an keiner Stelle, also nichts von dem, was du da machen konntest als Team und zur Sponsorenpflege, hättest du nicht auch irgendwo anders machen können, bin ich mir völlig sicher. Und deswegen finde ich es einfach also finde ich es drüber. Finde ich es einfach drüber und unnötig. So, ne? Wohl wissen, dass eben natürlich naja, andere Vereine das eben offenbar auch so machen, wobei man da auch wieder fragen kann, ob man das Spiel dann mitspielen muss und so weiter. Aber wie gesagt, dieser Eintagestrip hab ich nicht verstanden. Weiß aber auch, bin da auch nicht blauäugig und weiß natürlich auch, dass ja, man das Thema jetzt vielleicht nicht so super überbewerten muss oder so und es vielleicht wirklich in Richtung Erbsenzählerei geht, weiß ich nicht, aber ja, genau. So, okay. Damit sind wir schon bei Dominik Reimann als neuem Kapitän. Das ist meine letzte FCM-News, die ich hier auf dem Zettel habe. Thomas, guter Kapitän. Wer ist deine Wahl gewesen?
Weiß ich nicht, tatsächlich. Kann ich, also, ich habe ja vor 2 Wochen schon gesagt, dass eigentlich mit der neuen Regelung, wo wir gleich drauf kommen werden oder noch drauf kommen werden, das, was man da von der EM übernommen hat in Sachen, wer darf mit dem Schiedsrichter reden. Gut, vielleicht tut man das ja trotzdem, indem man sagt, wir bestimmen Barış Artık als denjenigen, der es darf. Das werden wir ja dann sehen. Aber ja, ich persönlich tue mich immer schwer mit Torhütern als Kapitän grundsätzlich, weil doch der Einflussbereich eines Torhüters relativ gering ist. Gut, wobei bei uns, da auch gerne mal an der Mittellinie rumturnt, ist er wahrscheinlich dann doch höher als bei anderen. Von daher mal gucken. Aber grundsätzlich ist das, ich habe es ja in der Vergangenheit oft genug schon gesagt, ich sage es auch gerne wieder, ich bleibe dabei, ich finde das Thema Kapitän sowieso überbewertet. Führungsspieler kann ich auch sein ohne Kapitänsbinde, da brauche ich nicht so eine Binde für. Von daher ist das für mich eh immer so ein Thema, wo ich sage, ja, darüber sollen andere diskutieren. Jetzt ist es Dominik Reimann. Ich glaube, was ich viel spannender finde, ist, dass mit Matthijssen, ein Spieler sein Assistent ist oder zweiter Kapitän ist, der jetzt tatsächlich neu im Kader ist.
Finde ich auch interessant, ja.
Das finde ich tatsächlich spannender, dass man Dominik Reimann, ich sag mal so, als einem der Dienstältesten jetzt ein Stück weit auch zum Kapitän macht, finde ich jetzt keine schlechte Entwicklung grundsätzlich. Aber eben wie gesagt, ich halte dieses Thema Kapitän sowieso für komplett überbewertet und von daher, ja,
No.
wir
Ja,
werden
die
sehen, wo es hinführt.
genau, na, die Matthijssen, also Matthijssen als oder Matthijssen als Vertreter fand ich auch ganz interessant. So, ja, und hab mich, also ich war einfach ein bisschen verwundert, dass die Wahl auf Dominik Reimann fiel. Wie ging es dir damit, Patrick?
Ich kann das total gut nachvollziehen. Reimann ist die letzten Jahre über eine wichtige Konstante gewesen und er ist einer der wenigen Spieler, die Leistung bringen und gleichzeitig nicht absolut verletzungsanfällig sind. Und so einen verletzungsanfälligen Kapitän willst du ja auch nicht mit durch die Saison schleppen.
Ja, das stimmt. Ja, und interessant ist ja auch, aber ich glaube, das ist bei Christian Tietz eh Usos, dass er ja sozusagen den Kapitän bestimmt hat. Also der ist offensichtlich nicht gewählt worden. So habe ich jedenfalls die Pressemitteilung verstanden. Sondern Tietz hat gesagt, der ist es jetzt. Und ja, also finde ich grundsätzlich erstmal spannend. Also Thomas und ich kennen beide jemanden in unserem Freundeskreis, der ist da über diese Entscheidung so gar nicht erbaut. Ich bin da tendenziell schon auch eher bei Thomas bei der Frage, okay, ja, wie wichtig, wie zentral ist das? Und was ich persönlich gar nicht einschätzen kann, ist eben, wie das Standing von Reimann in der Mannschaft so ist, weil das ja nach meinem Dafürhalten für dieses Kapitänsamt schon relativ entscheidend ist, dass du halt da eine Person hast, die eben auch in die Mannschaft reinwirken kann, die da auch zusammenhält, da auch mal zur Not vielleicht auch mal auf den Tisch haut oder sowas. Und ob er das kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wenn Christian Tietz ihm da das Vertrauen schenkt, dann soll es so sein und wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Was uns dann, glaube ich, automatisch zum nächsten Segment hier bringt, nämlich zu den neuen Regeln. Das ist ja eigentlich eine wunderbare Überleitung, Stichwort, wer darf mit wem sprechen und so weiter. Und da ist ja der Kapitän nicht ganz unwichtig geworden, Patrick, ne? Also hau mal raus, was sind denn so die Sachen, die wir für die neue Saison wissen und auf dem Schirm haben sollten? Oder was werden wir möglicherweise sehen, was uns komisch vorkommt, was einfach neu ist?
Die wichtigste Regelung wird wahrscheinlich, wie du schon ansprichst, Alex, die Kapitänsregelung sein. Die wird aber, glaube ich, noch viel missinterpretiert und deswegen möchte ich noch mal vorlesen, was der FLVW titelt. Das ist unser Verband Westfalen, also der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen. Der nimmt nämlich ein bisschen Feuer aus dem, was viel kommuniziert wird. Es ist so, also bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Europameisterschaft ist diese Kapitänsregelung auf große Zustimmung gestoßen. Die Anweisung, dass sich nur der Mannschaftskapitän an den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin wenden darf, um eine wichtige Entscheidung erklärt zu bekommen, kommt jetzt auch in die ganzen deutschen Spielklassen rein. Und es geht eben um wichtige Entscheidungen und nicht darum, dass der Kapitän generell die einzige Person werden soll, die mit dem Schiedsrichter kommunizieren darf. Das heißt, wir haben strittige oder unpopuläre Entscheidungen, die in der Vergangenheit immer eine Rudelbildung zur Folge hatten, wo dann gleich fünf, sechs Spieler um den Schiedsrichter herumstanden. Diese Situation soll nun vermieden werden. Und stattdessen schickt der Schiedsrichter alle Spieler bis auf den Kapitän weg und erklärt dem Kapitän, warum er diese strittige Entscheidung so getroffen hat. Diese Kapitänsregelung bedeutet allerdings nicht, dass der Kapitän der Einzige ist, der während des ganzen Spiels noch mit dem Schiedsrichter reden darf. Und auch ein Barış Artık wird weiterhin in der Lage sein, zu reklamieren, wenn er im One-on-One mit dem Schiedsrichter redet. Und da wird es dann nicht sofort gelb für geben. Es geht, wie gesagt, vor allem um die kritischen Entscheidungen.
Okay, also das ist sozusagen das ganze EM-Thema so und ja,
Was
genau.
ist denn in dem, was ist denn dann eine kritische Entscheidung?
Das kann zum Beispiel ein Strafstoß sein, der nicht ganz klar ist, ein Handelfmeter. Du erinnerst dich mit Sicherheit an viele Situationen, wo Spieler, wo also es gibt einen Unterschied zwischen Entscheidungen im Mittelfeld, irgendein banales Foulspiel, das keinen interessiert, und Situationen, wo auf einmal 10 Spieler auf einmal auf den Schiedsrichter draufrennen und sagen, was ist das? Was
Ja,
soll das?
eine mögliche gelbe Karte und damit ein verbunden, vielleicht eine mögliche zweite gelbe Karte, dann verbunden mit einer gelb-roten Karte, kann ja auch im Mittelfeld wichtig werden. Also von daher finde ich halt dann interessant, wie ist dieses Thema wichtig definiert oder ist das wieder genauso schwammig wie diese völlig idiotische Handspielregel, die wir da gerade haben? Weil dann ist es in meinen Augen Unsinn, das so einzuführen, weil ich finde schon, dann sollte auch ganz klar sein, auch für die Spieler im Vorfeld, dann muss klar sein, was sind dann wichtige Entscheidungen, weil das muss ich als Spieler ja wissen, ob ich jetzt noch mit dem Schiri nochmal sprechen darf oder ob das eben nicht mehr geht. Das ist mir wieder zu viel Interpretationsspielraum, wo dann der eine wieder es so machen kann und der andere wieder es so machen kann. Das ist mir schon wieder ein bisschen zu, ja,
Keine Sorge, so schwammig ist es nicht. Es geht um Situationen, wie gesagt, in denen eine Rudelbildung entsteht. Und in dem Moment signalisiert der Schiedsrichter, Jungs, geht alle weg. Ihr steht jetzt hier zu 5 Leuten um mich
Genau,
rum.
hätte ich auch gedacht jetzt. Ja.
Jetzt darf nur noch der Kapitän mit mir reden. Das heißt, was, dass es jetzt darum geht, dass nur noch der Kapitän mit dem Schiri reden darf, das signalisiert der Schiedsrichter in dem Moment selber. Und das zeigt er durch den ausgestreckten Arm und dieses typische Stopp, bis hierhin und nicht weiter Symbol. Und wenn dann noch und wenn dann noch Spieler da stehen bleiben und weiter diskutieren wollen, dann bekommen die den gelben Karton.
Also entscheidet im Endeffekt der Schiedsrichter zur Frage, wann er mit dem betroffenen Spieler sprechen möchte und wann er halt nur mit dem Kapitän redet. Richtig?
Genau. Und das zeigt er dann noch deutlich an.
Okay. Naja.
Da hat der DFB auch ein Video zu veröffentlicht. Das können wir gerne in den Shownotes verlinken. Da haben die Schiedsrichter selbst ein bisschen geschauspielert und nochmal verdeutlicht, in welchen Situationen wie gehandelt wird vom Schiedsrichter. Aber, und das ist auch noch wichtig zu sagen, diese Regelung ist relativ neu und ich glaube, es wird sich noch einiges darin tun, wie diese Regel am Ende angewandt wird in der Praxis.
Ja, muss halt wahrscheinlich auch wieder wie alles wieder entsprechend eingeübt werden. Genau. Und jetzt ist es aber ja so, dass wenn jetzt ein Schiedsrichter, wenn jetzt ein Kapitän, ein Torhüterkapitän ist, wie das jetzt bei uns der Fall sein wird, dann muss irgendwie ein anderer Spieler nominiert werden, der dann diese Rederolle übernimmt, ne? Richtig?
Genau. Das heißt, der FCM wird jetzt einen Feldspieler nominieren. Das könnte zum Beispiel Mathiesen sein, wenn der gerade spielt. Und dann wird dem Schiedsrichter vorher kommuniziert, das ist dein Ansprechpartner und der darf dann in den kritischen Entscheidungen oder in den kritischen Szenen mit dem Schiedsrichter reden. Und das ist ja auch total sinnvoll, weil und Schiedsrichtern ist es sehr wichtig, dass gerade bei strittigen Situationen, bei Rudelbildung, der Torwart auch im Tor bleibt. Denn die Erfahrung zeigt, dass eine Rudelbildung stattfindet. In der Zeit läuft der Torwart raus mit Volldampf. Und gerade wenn die Rudelbildung sich so langsam wieder auflöst, bringt der Torwart nochmal richtig Schwung in diese Rudelbildung und bringt nochmal Aggression rein. Und genau aus diesem Grund soll es eben vermieden werden, dass der Torwart zu jeder strittigen Entscheidung hinrennt. Wäre ja auch irgendwie Quatsch, wenn der irgendwie zur anderen Eckfahne rennen würde, um zu erfragen, was denn los ist.
Genau. Ja, wie gesagt, diese Sache haben wir bei der EM schon beobachten können. Was gibt es denn sonst noch Neues aus der Regel, aus der Welt der Regelkunde sozusagen zur neuen Spielzeit?
Wir wurden von komplizierten oder großen Regeländerungen weitestgehend verschont. Es gibt noch das sogenannte Stopp-Konzept, das bei ganz, ganz heißen Spielen jetzt Einhalt finden soll. Wenn es sich zu sehr hochkocht, und das passiert wahrscheinlich selten in der Bundesliga, sondern eher irgendwo in der Kreisliga, dann hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, das Spiel zu unterbrechen und beide Mannschaften in ihren eigenen Strafraum zu schicken und dort dann so ein bisschen Abkühlung stattfinden zu lassen, bevor das Spiel wieder fortgesetzt wird. Das ist also eine Deeskalationstechnik, die hoffentlich in den seltensten Spielen angewandt wird, aber in der einen oder anderen Situation vielleicht hilfreich ist.
Okay, aber das klingt ja dann wirklich überschaubar, oder? Also was jetzt sozusagen die Neuerung im Regelwerk betrifft.
Ich habe mal noch 2 Regeländerungen mitgebracht. Die anderen habe ich gar nicht mehr hier mit in meine Vorbereitung aufgenommen, weil die so klein waren. Wir haben einmal das Thema Handspiel und da Strafenreduzierung. Und ich möchte da einmal die Brücke schlagen zur Kartenreduzierung bei ballorientierten Foulspielen im Strafraum. Ihr kennt das ja, das haben wir, glaube ich, auch in den letzten Podcasts schon mal besprochen, dass wir jetzt mittlerweile die Situation haben, wenn im Strafraum eine Notbremse stattfindet, aber ein ballorientiertes, also quasi versucht wurde, der Ball zu spielen oder dass im Zweikampf um den Ball passiert wird, dann erhält der Verteidiger nicht mehr die rote Karte, sondern nur noch die gelbe Karte. Und diese ganze Reduziererei, die wurde auf viele andere Bereiche ausgeweitet. Zum Beispiel ist es so, wenn man einen Vorteil gibt, nach einem taktischen Foul im Mittelfeld, gibt man mittlerweile auch keine Verwarnung mehr, seit einigen Jahren. Und jetzt ist es so, dass auch bei Handspiel im Strafraum diese Reduzierung stattfindet. Das heißt, wenn wir ein Handspiel auf der Torlinie haben, dann gibt es keine rote Karte mehr, sondern nur noch die gelbe Karte. Voraussetzung ist, dass es sich hierbei, und jetzt wird es vom Regeltext her wieder spannend, um ein unabsichtliches Handspiel, aber dennoch strafbares Handspiel handeln muss. Und der Unterschied oder das, wie es uns immer erklärt wird, ist, ein wirklich absichtliches Handspiel ist, wenn der Verteidiger in Torwartmanier zum Ball geht und versucht, den Ball noch irgendwie aus dem Tor zu fischen. Ein unabsichtliches Handspiel wäre es, wenn wir zwar eine natürliche, fußballbezogene Bewegung hätten, der Ball dabei aber einer unnatürlichen Haltung ist. Kann man jetzt wieder viel darüber diskutieren. Letzten Endes geht es einfach darum, für weniger Feldverweise bzw. weniger Verwarnungen zu sorgen, falls eine Doppelbestrafung vorliegen würde.
Das klingt für mich jetzt aber auch schon wieder ja nicht so einfach einzuschätzen sozusagen. Und ich glaube, Handspiel und gelbe Kartenexperte Thomas wird das wahrscheinlich ähnlich sehen, oder? Ich denke jetzt da auch gerade wieder an diese Deutschlandspielszene, über die ja viel
Ja,
gesprochen
nee.
worden ist.
Es ist ja schön, dass du das Strafmaß irgendwie änderst, aber die sollten lieber mal an die Handregel rangehen. Das würde viel mehr Sinn ergeben. Aber gut, anderes Thema.
Und dann noch eine Kleinigkeit. Es wurde jetzt, ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher, ob es präzisiert wurde, oder ob es neu aufgenommen wurde, aber der Ball muss jetzt die Mitte des Elfmeterpunktes beim Strafstoß berühren. Das heißt, ihr
Okay.
kennt das, beim Strafstoß wird sich der Ball manchmal nicht genau auf den Elfmeterpunkt gelegt, sondern ein bisschen vorgelegt. Und jetzt steht klipp und klar im Regeltext drin, dass die Ballhülle, also der äußerste Teil des Balles, noch über dem Mittelpunkt des Strafstoßpunktes sein muss, damit er richtig liegt. Schön.
Tja, haben wir
Gilt
das?
das nur für Strafstöße oder gilt das auch für Eckbälle?
Bei Eckbällen wurde gesagt, dass die Ballhülle mit ihrem Äußersten nur noch das Äußerste des Eckpunktes überliegen muss.
Also so wie es jetzt auch schon von den Spielern gehandhabt wird.
Oh,
Alles klar.
ja, genau.
Um Gottes Willen. Okay. Ja, schön, was man alles regeln kann. Ist wirklich fantastisch.
Richtig.
Es ist sehr unglaublich. In der Praxis wird es wahrscheinlich einfach so sein, der Schiedsrichter, Schiedsrichterin wird halt gucken, okay, liegt der Ball mittig, fertig. Ja, oder? Ich meine, da wird jetzt keiner anfangen rumzumessen.
Aber das ist halt auch wieder witzig, auch beim Strafstoß, sowas wird angepasst, was in meinen Augen auch tatsächlich sinnig ist. Ich finde es gut, dass das so gemacht wird. Was ich allerdings dann wieder witzig finde, ist, dass man solche Idiotenanläufe wie die von Lewandowski zum Beispiel weiterhin zulässt. Da sollte man vielleicht mal auch mal drüber nachdenken, ob man nicht sagt, solche Gammelanläufe, wie sie zum Beispiel den Robert Lewandowski beim Strafstoß macht, ob man da nicht mal sagt, okay, der Anlauf muss, sobald begonnen, eine einzige flüssige Bewegung sein und nicht noch mit 15 verschiedenen Tanzeinlagen und sowas alles. Vielleicht sollte man mal über sowas nachdenken, als zu sagen, ja, wir achten jetzt penibel drauf, dass der Elfmeterpunkt richtig getroffen wird beim Ball hinlegen.
Da stimme ich dir total zu. Aktuell ist es so, dass wir beim Strafstoß quasi unseren Anlauf so modifizieren können, wie wir möchten. Das Einzige, was ein Spieler nicht machen darf, ist die Schussbewegung
Schussbewegung
an
unterbrechen.
sich zu unterbrechen. Und das finde ich in der Praxis auch nicht gut. Ich beobachte immer wieder, dass das total unvorteilhaft für den Torhüter ist. Und ich fände eine Änderung da auch gut.
Jo, jetzt habe ich gerade
Das ist
voll Bock, mir YouTube-Videos von Robert Lewandowski Elfmetern anzugucken, weil ich mir gerade gar nicht vorstellen kann, wie der eigentlich anläuft. Dafür habe ich zu wenig Spiele von dem in der letzten Zeit gesehen. Also der macht da verzögert halt 23 Mal oder was, bis er schießt.
so ungefähr, ja.
Okay, aber jetzt habe ich
Naja.
irgendwen auch unterbrochen. Ich glaube dich, Thomas, ne?
Ja, aber das ist eben, Das zeigt eben auch wieder, leider Gottes, und das hat ja auch das Beispiel, was wir da mit dem Handspiel vor 2 Wochen hatten. Das ist alles gut und schön, und ich finde, es ist auch richtig, dass Dinge auch angepasst und geändert werden. Ich frag mich manchmal nur, warum, und das ist ja auch das, was Nagelsmann im Zusammenhang mit diesem Handspiel gesagt hat, warum wir gerade bei solchen Sachen immer zu sehr theoretisch sind. Warum beziehen wir den Praxisbezug nicht ein bisschen mehr mit ein? Und das ist genau das, was mir da eben auch fehlt. Das ist genau das Beispiel jetzt mit dem Strafstoß. Es ist schön, dass der Ball jetzt auf Punkt liegen muss. Aber wie gesagt, anstatt zu sagen, okay, wir schränken mal diesen Blödsinn da ein, sondern stattdessen sagen wir eben, ja, jetzt muss der Ball aber richtig auf den Punkt liegen. Das sind dann immer so Sachen, da würde ich mir manchmal wünschen, geht doch mehr in das, was im praktischen Bereich im Fußball auch wichtiger ist, darauf mehr ein und kommt weg von so theoretischen Sachen wie, der Ball muss jetzt aber richtig liegen. Also,
Ja.
ich finde, das Einzige, was in der Beziehung wirklich eine Menge gebracht hat, das war das Freistoßspray. Das fand ich eine sehr, sehr gute Neuerung, und die hat sich auch absolut bezahlt gemacht. Und von daher, solche Sachen, da bin ich absoluter Freund von, wenn man sagt, okay, das ist halt wirklich was in dem Sinne was Fußballfremdes, aber das hat halt wirklich einen extremen Mehrwert gehabt. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man da beim IFAB oder generell auch bei den Regelhütern grundsätzlich, jetzt nicht bei den Schiedsrichtern selbst, sondern in diesen ganzen Taskforces, die es da gibt, dass man da eben sagt, okay, wir müssen einfach mal auch dahin kommen, dass wir bestimmte Sachen einfach auch ein bisschen mehr im Fußballbezug sehen und ein bisschen weniger theoretisch. Das würde ich mir da manchmal wünschen.
Ja, bin ich bei dir. Ich habe noch eine Frage an Patrick als aktiven Schiedsrichter. Es gibt ja vor der Saison immer so Schulungen, ne? Irgendwie und so. Also, oder? Also, oder bin ich da auf dem Holzweg? Wie man.
Das kommt total drauf an, wen du fragst. Aber stell
Okay.
erstmal deine Frage zu Ende.
Naja, mich hätte jetzt einfach interessiert, ob du jetzt schon eine dieser sozusagen, wir bereiten die Schiedsrichter auf die neue Saison vor, Veranstaltungen durchlaufen hast und wie das so war, was da sozusagen so Schwerpunkte sind. Also gibt es, ob es da Themen gab, ihr achtet mal auf dieses oder jenes irgendwie mehr. Also sozusagen aus der Perspektive einfach nochmal auch die Vorbereitung der Schiedsrichter auf die neue Saison sozusagen beleuchtet.
Ja, es gibt ein total von außen undurchschaubare Lehrgangslaufbahn oder eine undurchschaubare Lehrgangsplanung, die man als Schiedsrichter so durchläuft. Grundsätzlich ist es so, dass innerhalb des Kreises, in dem ich bin, man gehört immer einem Fußballkreis an, dort werden Schulungen angeboten. Die gemeinsame Schulung für alle Schiedsrichter aus unserem Kreis ist jetzt für, ich glaube, Mitte oder Ende August angesetzt. Und dort wird dann über die wichtigsten Regeländerungen gesprochen. Aber es wird auch so darüber gesprochen, dass der 85-jährige Günther aus der Kreisliga C die verstehen kann und anwenden kann. Das heißt, es wird nicht so extrem tief ins Detail gegangen.
Okay.
Ich habe das Glück, wieder fürs sogenannte Team gemeldet zu sein und bin deswegen in der kommenden Saison wieder unter Beobachtung. Da geht es dann wieder um das Thema Aufstieg und so weiter. Und wir Teamschiedsrichter erhalten zu Beginn der Saison nochmal einen extra Lehrgang, wo uns vom Verband sehr genau und anhand sehr detaillierter Beispiele erklärt wird, was in den letzten Monaten relevant war an Szenen. Die werden gemeinsam aufgearbeitet in Workshops und dann wird man fit für die neue Saison gemacht. Dieser Lehrgang findet bei mir allerdings dieses Jahr erst Ende September statt. Das ist ein bisschen später als die vergangenen Jahre, zumindest habe ich das Gefühl. Und das finde ich auch ein bisschen schade, wird aber wohl seine Gründe haben. Was die Kapitänsregelung angeht, tappe ich deswegen allerdings auch noch so ein bisschen im Dunkeln. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die professionellen Schiedsrichter ihre Schulungen alle hatten und bestens vorbereitet sind auf die neue Saison.
Ja, cool. Na dann, also ich denke mal, dass du wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal in dieser Saison hier im Podcast bist. Dann bin ich ganz gespannt, was du von dem Termin dann im September berichtest. Genau, wie da sozusagen nochmal die Vorbereitung und die Schwerpunkte dann sind. Genau. Gut, schön. Haben wir noch was zum großen Punkt, neue Regeln zur Saison, zur neuen Saison? Patrick, irgendwas Wichtiges, was du unbedingt noch loswerden willst?
Wir sind mit allem durch.
Sehr gut. Auf das Thema Regeln kommen wir ja nachher nochmal. Denn die erfahrenen Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen ja, immer wenn du zu Gast bist, gibt es dann immer noch so Regelfragen, wo sich Thomas und ich ordentlich zum Obst machen können, was wir natürlich nachher auf jeden Fall auch noch machen werden. Aber dann wäre mein Vorschlag jetzt nochmal sozusagen zum Abschluss der Vorbereitung und kurz vor dem scharfen Start doch nochmal so ein bisschen auf die Mannschaft zu schauen. Und zu gucken, ja, wie wir das Team 2024, 2025 so einschätzen würden. Und da würde ich tatsächlich einfach nach Mannschaftsteilen vorgehen wollen. Und naheliegenderweise mal im Tor anfangen, wo wir einen Abgang zu verzeichnen hatten, aber dann auch aus der U19 einen Zugang. Ich muss jetzt hier meine Kaderliste mal eben schnell finden. Thomas, was glaubst du? Sind wir besser, schlechter oder gleich geblieben auf der Torhüterposition?
Gleich.
Gleich.
Da, wenn Dominik Reimann sich nicht verletzt, wird sich da eh nichts tun. Christian Tietz lässt ja auch im Pokal nicht mal einen anderen Torwart spielen. Von daher kann man da, glaube ich, sagen, sind wir gleich geblieben, weil eh der gleiche Torwart spielen wird wie im letzten Jahr.
Ja, sind zumindest nicht schlechter geworden, das stimmt. Patrick, was glaubst du? Gehst du mit?
Effektiv hat sich die Zahl der Torhüter doch nur verringert, oder?
Nö, die ist
Denn
gleich geblieben. Ja.
Hat Robert Kamper nicht in der vergangenen Saison schon zum Torhüterteam der ersten gezählt oder zumindest da mittrainiert?
Also mittrainiert würde ich sagen, fest dazugezählt würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen, nein. Also Thomas kann mich da gern korrigieren, aber ich bin der Meinung, wir hatten letztes Jahr eben Dominik Reimann, dann, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein vom Kollegen.
Hollersbeck.
Danke. Julian Pollersbeck und Noah Kruth als dritten, ne?
Genau.
Festen. Genau. So, deswegen würde ich auch sagen, naja, also zumindest nicht verschlechtert und ja, Kruth und Kamp, also Kruth haben wir wenig gesehen, können wir halt relativ wenig zu sagen, also wahrscheinlich schon eher gleich geblieben dann. Genau. So, Innenverteidiger, also Verteidigerposition, da sind ein paar Leute dazugekommen. Besagte Herr Mathisen, der Kollege Musonda, Pierre Njombe, der sich jetzt in der Vorbereitung das ein oder andere Mal dann doch auch irgendwie nicht im Kader wiedergefunden hat. Wie ist da euer Gefühl? Haben wir uns da besser, sind wir da besser aufgestellt als letzte Saison? Schlechter aufgestellt oder eher gleich, Patrick? Was glaubst du?
Ist für mich eine totale Wundertüte. Und da bin ich auch total gespannt auf die ersten Spiele. Wir haben mit Daniel Elfadli auf jeden Fall Stabilität verloren. Und auch den Abgang von Leon Belbel finde ich nach wie vor ein bisschen schade, weil ich finde, dass der sich über die Jahre doch ganz gut entwickelt hat bei uns. Kiana Jombe hat mich vornherein schon sehr gewundert, weil Köln bereits im Winter nicht in der besten Position war. Und stattdessen hat man da dann andere Verteidiger aus der Jugend oder aus der U-Mannschaft, aus der U21, U23 nach oben gezogen. Penner Jomme war da nicht bei. Und deswegen schien er auch für Köln sehr entbehrlich gewesen zu sein. Nun, also das ist für mich keine Überraschung.
Naja, Stichwort aber nehme ich mal auf, Stichwort Wundertüte. Ist das für dich auch so, Thomas? Verteidigung?
Ja,
Ja?
also ja, schwer einzuschätzen, glaube ich. Also du weißt, mit Heber, Hoti, Müller, jetzt wenn man jetzt mal die drei Innenverteidiger und Außenverteidigerpositionen lasse ich da mal jetzt noch raus, hast du eben ja altbekanntes. Jetzt kommt eben Mathisen noch dazu, wobei da ja wohl angedacht ist scheinbar, dass er auf die Sechs rutscht und Uwe jetzt in die Innenverteidigung rutscht.
Genau.
Ja gut, wird sich zeigen, wie das dann in den Pflichtspielen aussieht, wo es dann wichtig wird. Jetzt in den Testspielen soll das ja ganz gut funktioniert haben. Die Frage ist dann, wie sieht das dann aus in Spielen, wo halt auch wirklich scharf gespielt wird und eben nicht, und eben auch der Gegner oder beide Mannschaften eben nicht mit 100% reingehen, auch in die Zweikämpfe. Von daher wird sich das dann zeigen. Deswegen bin ich auch da bei Patrick. Absolute Wundertüte, muss man gucken. Kann man, glaube ich, dann nach 5, 6 Spielen noch mal ein bisschen genauer drauf gucken.
Ja, das stimmt. Ich habe zum Thema Belbel mir halt gedacht, na okay, Musonda ist jetzt erstmal etatmäßig der Ersatz. Aber wenn ich mir jetzt hier die Kaderliste so angucke, einen zweiten ausgewiesenen Linksverteidiger haben wir immer noch nicht im Kader. Wir haben zwar Marc-André Jürgen, der dann aber, glaube ich, eher die Local-Player-Regelung
Wir haben auch Edin Djokovic.
Ja, gut, wir haben Eldin Djokovic, den hatten wir vorher auch schon, genau. Und
Ja,
da
eben,
ist.
also, ja, also von daher, das ist ja nur ein Spieler, der auf dem Papier letzten Endes da ist.
Naja,
Machen wir
na
uns nichts
und.
vor.
Genau. Naja, und Philipp Hercher ist ja interessanterweise zumindest bei Transfermarkt.de als rechtes Mittelfeld geführt. Da hätte ich nämlich, also den hätte ich nämlich eher als rechten Verteidiger irgendwie abgespeichert gehabt.
Na, Hercher ist schon in meinen Augen schon eher im Mittelfeld zu verorten. Also
Okay.
ich fand schon, also in einem System mit einer Viererkette ist er, glaube ich, als rechter Verteidiger nicht defensiv stark genug. Also ich finde schon, Hercher sollte eine Position weiter vorne spielen, da bringt er dir auch mehr.
Okay. Gut,
Ich
also.
glaube, das war auch der Grund, warum er sich in Kaiserslautern letzten Endes auch nicht gegen Jean Zimmer durchsetzen konnte.
Ja, es kann natürlich sehr gut sein. Ja, okay, dann folge ich eurer Argumentation und verpasst der Verteidigung auch mal eher das Label Wundertüte, weil ja eben tatsächlich auch die Rollen da jetzt noch nicht so ganz klar sind. Also ich habe jetzt gesehen, Bockhorn ist irgendwie wohl so ein bisschen außen vor. Oder beziehungsweise hat Hercher da so ein bisschen die Nase vorn. Dann hattet Hugonet und Mathijsen schon angesprochen, die dann offensichtlich die nominellen Positionen tauschen. Hugonet in der Innenverteidigung. Ich weiß gar nicht, hatten wir das letzte Saison öfter mal, wenn er fit war? Aber wenn, also,
Nein.
nee, ne? Der war das sonst immer defensives Mittelfeld eigentlich eher. So, ja, also muss man echt mal gucken. Ich glaube, mit Musonda haben wir Qualität gewonnen. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen, kann das aber nicht belegen. Tja, mal gucken. Wundertüte tatsächlich. Ha, Mittelfeld, da gibt es ein paar Zugänge. Also, wenn wir Hercher jetzt ins Mittelfeld schieben, dann den auf jeden Fall. Robert Leipertz ist dazugekommen. El Zain, dazugekommen, der, glaube ich, auch einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Dann der Kollege Burcu. Irgendwann werden wir auch mal lernen, wie die richtig ausgesprochen werden. Falko Michel, obwohl, nee, der ist schon wieder hier auf der Burcu und Michel und so, das sind schon wieder Offensive, ne? Also links außen. Also, wie ist euer Mittelfeldgefühl, Patrick, bei den genannten Namen?
Finde ich diese Saison total spannend bei uns. Gerade der El Sain, ich werde gar nicht versuchen, seinen kompletten Namen richtig auszusprechen, der hat mir total gut gefallen in den ersten Spielen. Was ich so gesehen habe, ich glaube, der bringt richtig Zug rein und ist nochmal eine Verstärkung für uns, auch wenn er in Anführungsstrichen nur aus Sandhausen kommt. Der Robert Leipertz, der war wohl so ein bisschen am Schwächeln in den vergangenen Jahren und ich glaube, dass der tendenziell als Backup geholt wurde oder vielleicht noch mal jemand, der so ein bisschen mit seiner Erfahrung vorangeht, aber er ist nicht mehr der, der irgendwie Bäume ausreißt. Auch in den Testspielen habe ich ihn da eher als ja, ich will das nicht passiv nennen, wahrgenommen, aber er ist nicht mehr der Typ, der mal in Heidenheim war, glaube ich. Und ja, deswegen, ich bin gespannt. Falko Michel, das ist vielleicht noch ganz witzig. Ich glaube, der spielt tendenziell eher zentral im Mittelfeld. Hat er zumindest im Testspiel, wenn ich mich nicht völlig irre. Der ist irgendwie mit mir im gleichen Fitnessstudio gewesen.
Ja, sehr geil, okay.
Das war auch sonderbar. Der hat letztes Jahr immer diesen komischen, so eine, wie so eine. Wie so ein Ärmel über seinen Arm getragen, so einen schwarzen Ärmel. Und das hat er in allen seinen Spielen gemacht. Selbst wenn der rechte Arm frei war, wenn er nur ein T-Shirt anhatte, hat er am linken Arm immer einen Ärmel. Und im Fitnessstudio ist mir mal genau so ein Typ aufgefallen, der am genau gleichen Arm so einen Ärmel trägt. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, habe dann Bilddatenbanken gecheckt und geguckt, ob der das ist. Und er war das einfach tatsächlich. Also, wenn man Profis vom BVB möglicherweise in Dortmund treffen möchte aus der zweiten Mannschaft, dann geht ins John Reed, Leute. Das ist meine versteckte Werbung an dieser Stelle.
Heißer Tipp sozusagen, aber warum er diesen komischen Ärmel trägt, konntest du nicht aufklären, sozusagen.
Nee, vielleicht wissen das Leute, die gut im Thema sind, auch. Das wäre, glaube ich, auch das Erste, was ich ihn gefragt hätte. Aber du willst die Leute ja auch nicht einfach ansprechen.
Hat sich sozusagen nicht ergeben. Also ihr habt jetzt sozusagen, musstet euch nicht Geräte übergeben oder so.
Nee, nee.
Genau, okay, verstehe, verstehe. Na gut, aber sozusagen zurück zum Mittelfeld. Total spannend, sagt Patrick. Was sagt Thomas?
Naja, ich bleibe, also vor 2 Wochen schon gesagt, bleib auch dabei. Der Abgang von El Fadli, der tut weh. Rein sportlich. Von daher Und das musst du auffangen, in meinen Augen. Da musst du auch einen Spieler haben, der das zumindest gleichwertig ersetzt. Das sehe ich persönlich noch nicht. Auch da wird man sehen, wie das in den ersten Spielen dann aussieht. Von daher kann man da jetzt auch noch relativ wenig sagen. Vielleicht ist Mathisen tatsächlich der Spieler dann auf der Position, der das kann. Ich bleibe da skeptisch. Ja, ansonsten hast du ja Kondé ist weg, wobei er ja auch jetzt nicht unumstritten war. Ja, wird sich zeigen, wer dann neben Gnacker da im zentralen Mittelfeld dann letztendlich auflaufen wird auf den anderen beiden Positionen. Ja, auch spannend, glaube ich. Ist auch eine Position, die man wahrscheinlich auch erst in ein paar Spielen so richtig bewerten kann, wenn man mal ein paar Sachen gesehen hat.
Ja, das stimmt. Okay, also haben wir bei der Verteidigung haben wir gesagt Wundertüte, Mittelfeld haben wir gesagt spannend. Gehe ich auch mit. Also ich habe so das Bauchgefühl, dass wir da stärker aufgestellt sind als zur letzten Saison. Ich kann es aber auch mal wieder nicht belegen. Ist nur so ein Gefühl, nach allem, was man so ein bisschen gelesen und quergeschaut hat und so. Aber auf jeden Fall nicht uninteressant. Und im Offensivbereich, da deutet sich ja eventuell noch ein Abgang an mit Tatsuya Ito. Da habe ich heute irgendwie gelesen, dass Elversberg da wohl ein Verein sein könnte, zu dem er fest wechseln kann. Zumindest war das bei uns im Discord. Wurde das mal bestätigt, also wurde das mal in den Ring geworfen. Vielleicht bei dem Zeitpunkt, zu dem er den Podcast hier hört, gibt es da schon Vollzug oder eben auch nicht. Fakt ist auf jeden Fall nominell, wenn man jetzt hier transfermarkt.de Glauben schenken will, haben wir aktuell 5 Linksaußen im Kader. So,
So wenig.
Mit Artig, Ito, Boku, Neuenberger und Michel. Dem stehen allerdings nur 3 Rechtsaußen gegenüber mit Checker, Elhankuri und Amici. Dafür haben wir jetzt aber 4 Mittelstürmer. So.
Da sollte Transfermarkt aber vielleicht auch mal drüber nachdenken, das mal anzupassen.
Wahrscheinlich, ne?
Wann hat Elhan Kuri das bei uns, seitdem er bei uns ist, mal rechts außen gespielt?
Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich
Eben,
nicht.
genau.
Aber er wird hier so gefühlt, was soll ich machen, ja? Also.
Ja, kannst du ja nichts dafür, alles cool. Ich finde es halt nur witzig, dass der bei Transfermarkt immer noch als Rechtsaußen geführt wird, obwohl er bei uns noch nie Rechtsaußen gespielt hat.
Tja, genau. Ja, weiß man nicht. Ist, glaube ich, auch irgendwie eher so ein Community-Ding. Weiß nicht genau, wie die da arbeiten bei transfermarkt.de, aber auch das könnte man vielleicht mal einspeisen. Genau, ansonsten Martin Kaas dazugekommen, Marusic dazugekommen, Kuhinja war schon da, Teixeira ist nochmal ausgeliehen. Ich finde die Offensive auf jeden Fall auch interessant. Ich glaube, sie ist auch, wenn ich jetzt sozusagen Luca Schuler und Lucas Sanus dagegen halte, zumindest nicht schlechter geworden. Aber Patrick, sag du mal gerne, wie schätzt du das ein, offensiv?
Jetzt im Testspiel hat der Marusic mich total begeistert. Der hat im Gegensatz zu Schuler und Castaños in der Saison vorne extrem spritzig, dynamisch gewirkt, hat sich total viel bewegt und ist noch dazu total giftig im Pressing gewesen. Konnte auch was mit dem Ball anfangen, kann Pässe spielen. Also der wirkt mir sehr, sehr komplett für einen Stürmer. Und schien auch mit dem Niveau kein Problem zu haben. Das ist ja so der größte Vorbehalt, den man hatte, als dieser Transfer verkündet wurde. Weil nur weil du in Montenegro oder Nordmazedonien Fußball spielen kannst, heißt das noch lange nicht, dass du auch in der deutschen Profiliga performen kannst. Aber ich glaube bei Marusic fest daran, dass er das schafft. Und für mich, also von dem, was ich gesehen habe, wäre das auch der Stürmer, den ich in der Startelf sehe am Samstag.
Ey, spannend, das wird gleich nochmal spannend, wenn wir die Startelf für Elversberg anschauen. Thomas, du würdest wahrscheinlich sagen, müssen wir in 3 Wochen nochmal drüber sprechen, oder? Mal gucken, wie die sich so einfügen.
Ja, definitiv. Also bei Cars ist eben, also grundsätzlich bin ich auch beim letzten, den Patrick, ich kann den Namen nicht aussprechen,
Marusic.
auch da, der weiß zumindest da, wo er gespielt hat, wusste ja zumindest, wo das Tor steht. Die Frage ist eben, kriegst du das in die zweite Liga adaptiert? Und da halte ich eben solche Testspiele halt für absolut nicht aussagekräftig. Das werden die ersten Spiele gegen Elversberg, Braunschweig, Schalke und Nürnberg zeigen, inwieweit er in der zweiten Liga dann klarkommen wird. Da kann man zumindest schon mal sehen, okay, wo geht die Reise hin? Da bin ich bei Kars tatsächlich noch ein bisschen optimistischer. Die Frage ist eben, hast du da jetzt auch einen Stürmertypen mit Beinen, der eben was anderes verkörpert als das, was du letzte Saison hattest? Und da habe ich eben noch so meine Zweifel. Also war das letzte Saison mit Schuler ein Stürmer, der eher so Tiefenläufe benötigt, der den Ball dann in die Spitze gespielt wird, weil mit dem Rücken zum Tor konntest du mit dem ja gar nichts anfangen. Deswegen fand ich auch seine Aussage da, aber es ist egal. Er hat ja jetzt gesagt, er freut sich, dass er bei harter Flanken bekommt, wo ich mir denke, ja Junge, du bist doch viel zu blöd zum Kopfballspiel, also was willst du mit Flanken? Aber und da bin ich eben gespannt, ob wir da jetzt einen Stürmer auch geholt haben, der eben, ich sag mal, so einen anderen Stürmertypen charakterisiert als das, was wir jetzt letzte Saison und auch hatten. Und da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil Kars ist definitiv auch nicht, glaube ich, was man so liest von Leuten, die bei den Testspielen waren, habe ich eigentlich so durchweg gelesen, dass er auch eher ein Spieler ist, der den Ball in den Fuß braucht, eben mit Blick Richtung Tor und eben nicht mit Rücken zum Tor agiert. Ob das dann jetzt Marusic sein kann, wird sich zeigen. Das wird sich dann in den kommenden Spielen zeigen. Von daher auch da spannend, weil du dich halt komplett neu aufgestellt hast. Aber ich denke schon, finde auch, das ist die Position, wo man, glaube ich, sagen kann, da haben wir uns im Gegensatz zur letzten Saison verbessert. Eben auch, weil du wahrscheinlich, wenn du mal auf die Spiele auch guckst, die sie gemacht haben in den letzten Jahren, egal ob das jetzt Kars ist oder auch Marusic, sind beides Spieler, die auch regelmäßig gespielt haben und nicht durch längere Verletzungspausen auch mal aufgefallen sind.
Ja, geh ich total mit. Ich glaube, wir alle hier im Podcast gerade sind uns einig, dass Emir Cuhinha Topstürmer in der Oberliga sein wird. Und
Ja,
ne,
definitiv.
so und ansonsten, ja, also bin ich, also gehe ich, wie gesagt, gehe ich da mit, glaube auch, dass wir da besser aufgestellt sind. Ich glaube auch, das hatte ich aber auch letzte Woche, glaube ich, vorletzte Woche schon gesagt, dass es ein Gewinn ist, dass wir Teixeira halten konnten, weil ich glaube, also der hat mir einfach zu Ende der letzten Saison irgendwie immer besser gefallen und hat jetzt eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft. Also da bin ich einfach auch gespannt, wie der sich präsentieren wird. Wir werden es ja in ein paar Tagen dann auch sehen, wie die Würfel da letzten Endes fallen, wer dann spielen darf und so weiter. Aber ich würde schon sagen, da haben wir uns verbessert. Also wenn wir es zusammenfassen, dann haben wir einen stabilen Torhüter, eine Abwehr-Wundertüte, ein spannendes Mittelfeld und eine leicht verbesserte Offensive. Das klingt doch nach einer, sage ich das jetzt? Ja, ich sag's jetzt, sorgenfreien Saison. Also, schauen wir mal, wo es uns dahin verschlägt. Super, cool. Na dann, haben wir die auch durch, die Mannschaft, den kurzen Kadercheck.
Ich würd ganz gerne,
Ja.
weil wir den so ein bisschen außen vor gelassen haben, gerne noch kurz was zu Burcu sagen.
Ja, mach das
Also, wir
gerne,
haben
ja.
irgendwie nicht so über die Außen gesprochen.
Das stimmt, das ist richtig.
Burcu hat mir jetzt im Testspiel gegen Genua total gut gefallen, war extrem dribbelstark, extrem agil. Und konnte den Ball dann häufig noch mit sehr intelligenten Passspielen und guten Kombinationen weiterverteilen. Von dem halte ich auch eine ganze Menge. Und damit nehme ich schon mal was in Sachen Ausstellung vorweg. Ich tippe den am Samstag tatsächlich auch in der Startelf. Und, das möchte ich auch nochmal sagen, gegen Genua hat mir auch Jason Cheka wieder sehr, sehr gut gefallen.
Naja, und
Der hat da nochmal, also wenn wir ein bisschen Glück haben, dann hat er eine Sommerpause, Kraft getankt und startet wieder voll durch.
Naja, bei dem, da gibt es ja auch immer mal wieder noch so Wechselgerüchte. So wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Burcu hat natürlich, aber auch das ist jetzt wieder Transfermarkt.de Wissen, spielt natürlich die Attic-Position. Ne? Also insofern müsste man dann mal schauen. Gegen Genua wird der Attic, war ja Attic nicht dabei, oder? Hilf mir mal, Patrick, ich habe das Spiel nicht gesehen.
Genau. An dem einen Tag hat Artig in Norwich gespielt
Genau.
und am Tag danach hat dann Burcu in Magdeburg gegen Genua gespielt.
Naja, also muss man da mal gucken. Der kann zwar auch, könnte auch rechts spielen oder offensives Mittelfeld, aber wie wir auch gelernt haben, ist das bei Christian Tietzer sowieso gewürfelt, also insofern egal. Aber auch da darf man gespannt sein. Halt 19 Jahre, hat sich aus seinem Vertrag in Sandhausen offenbar rausgeklagt. Okay, ist dann so. Schauen wir mal. Tatsuya Ito, wie gesagt, eventuell auf dem Absprung, weil er regelmäßiger spielen wollen würde. Wäre jetzt, glaube ich, von der Kadertiefe her nicht so schlimm, all dieweil wir da so ein paar andere Kandidaten haben, die diese Lücke entsprechend füllen könnten. Aber mal gucken, wie sich das jetzt hier noch entwickelt. Genau. Okay, schön. Schönes Ding. Nach meinem Programm wären wir jetzt hier bei der Elversberg-Vorschau. Ist das sozusagen, also trifft das auf Gegenliebe bei euch oder habt ihr noch was davor? Ich habe schon.
Ne, klingt gut.
Ich habe nach der Vorbes also aus der Vorbesprechung auch schon wieder vergessen, was wir noch alles so an Themen hatten. Aber ja, dann lass uns das doch machen. Lass uns auf Elversberg gucken. Ist natürlich jetzt wieder so ein Punkt in der Saison, wo wir über die Mannschaft noch nicht so furchtbar wahnsinnig viel sagen können. Ich könnte jetzt höchstens verkünden, wen die geholt haben, wer da bei denen neu ist. Patrick, hast du irgendein Insider-Info, was ganz Spannendes aus Elversberg, was wir da unbedingt wissen müssen?
Jetzt muss ich kurz in meinem Kopf kramen, aber ich glaube nicht.
Die haben jetzt hier auch.
Ich glaube nicht.
Nee, warte mal, Hoffenheim 2, also so richtig super namhafte Neuzugänge haben die nicht. Die haben auf der Innenverteidigerposition jemanden geliehen aus Leipzig, der aber verletzt ist. Dann haben sie auf der Rechtsverteidigerposition einen 18-Jährigen von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Im defensiven Mittelfeld irgendwie auch ein Neuzugang dann. Ja, also eher so junge Neuzugänge. Teilweise auch mit Namen, die ich mir nicht wage auszusprechen. Ja, also müssen wir da wahrscheinlich uns einfach wirklich so ein bisschen überraschen lassen. Wie gesagt, vielleicht kommt da noch wer dazu, den wir ganz gut kennen. Ich kann mal sagen, welche Abgänge es gab. Jannik Rochelt ist zu Hannover 96 gewechselt. Tore Jakobsen, den kennt man ja in Magdeburg auch noch, spielt jetzt bei 1860 München. Und ansonsten gibt es ja noch drei Abgänge. Kevin Konrad hat die Karriere beendet. Ansonsten zwei, die noch keinen neuen Verein haben. Also, ja, auch große Wundertüte. Horst Steffen, Trainer immer noch. Und das Wechselgerücht dazu, ja, Ito wird ja bei Transfermarkt.de auf 71% mittlerweile geschätzt, wobei ich auch gar keine Ahnung habe, wie das zustande kommt. Bilanz zwischen beiden Mannschaften, ja, wissen wir ja aus der letzten Saison, zwei Spiele, ein Unentschieden und eine Niederlage, 1 zu 2 Tore, also auch noch ein negatives Torverhältnis. Letztes Spiel gegeneinander war ein 0 zu 0 am 28. Spieltag in Elversberg. Und genau, das ist eigentlich alles, was man zu Elversberg sinnvollerweise sagen kann. Man könnte jetzt noch die Fußballphrase bringen vom berühmten zweiten Jahr, was immer schwer wird. Das mache ich auch mal. Dann habe ich nämlich gleich hier eine Phrase. Thomas hat übrigens noch keine. Es kann so nicht weitergehen. Genau. Ja, was erwartet ihr aus FCM-Perspektive für ein Spiel? Also die Marschrichtung vom Trainer ist ja klar, ne? Also auf jeden Fall, also will man auf jeden Fall gewinnen, möchte gut in die Saison starten. Ich glaube, das ist auch irgendwie naheliegend. Thomas, was glaubst du denn? Leckerbissen, ätzend, langweilig, spektakulär, was wird es am Samstag?
Ja, gute Frage. Wie war das Auftaktspiel letzte Saison in Wiesbaden? 1-1,
Genau.
wo du in Überzahl am Ende sogar fast noch verlierst. Rein vom Papier her, glaube ich, tatsächlich haben wir wieder sehr, sehr dankbares Auftaktprogramm. Von daher glaube ich schon, wie du schon sagst, Elversberg, zweites Jahr, das ist eben, hat es ja letzte Saison bei uns auch gezeigt, dass es dann doch schwieriger ist als das erste Jahr. Es ist halt keine, also es ist halt doch so relativ häufig so, dass das eben auch eintritt. Ja, also Spektakel glaube ich jetzt nicht. Ich denke, das wird phasenweise auch ein ganz schön zähes Spiel werden. Von daher schauen wir mal. Also kann man jetzt echt gar nichts zu sagen,
Ja, das ist glasscool, ja.
weil man eben noch gar nichts von beiden Mannschaften auch gesehen hat. Von daher tue ich mich da jetzt echt schwer, da irgendwie eine Voraussage zum Spiel an sich zu treffen.
Ja, außer dass wir uns natürlich alle wünschen, dass es ein ja, dass es ordentlich scheppert, dass es ein guter Auftakt wird. Ich würde ja schon sagen, dass doch, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass wir favorisiert ins Spiel gehen. Das glaube ich, die ja, die letzten Ergebnisse, vor allem die letzten Testspielergebnisse, da schon auch nochmal Mut und Lust machen. Also so nehme ich zumindest die Stimmung wahr, so meine FCM-Blase, die ich so um mich rum habe, dass man da doch eigentlich, na, nicht euphorisch, aber zumindest wohlgestimmt ist. Du spielst halt zu Hause, was auch, glaube ich, ganz geil ist, sozusagen den Auftakt als Heimspiel zu haben, und du spielst eben gegen eine Mannschaft, die das zweite Jahr, zweite Liga spielt und möglicherweise dann doch den einen oder anderen wichtigen Spieler auch verloren hat. Also ich gehe schon davon aus, dass wir das deutlich gewinnen können, auf jeden Fall. Patrick, wie siehst, was glaubst du, was passiert Samstag?
So, Saisonauftakte tendieren ja immer dazu, total wild zu sein. Und auch so ein wildes Spiel setze ich am Samstag auch. Ich glaube, dass wir den Vorteil haben, weil ich glaube, dass wir sehr gute Neuzugänge haben,
Glaube
die
ich
uns
auch, ja.
gerade offensiv nochmal besser machen. Und so neue Spieler, gerade so ein Marusic, die müssen die Gegner ja auch erstmal kennenlernen. Und bis sich die Mannschaften in der zweiten Bundesliga auf unsere neuen Spieler einstellen können, wird ein bisschen Zeit vergehen. Auf der anderen Seite hat der Elversberg so einen Spieler wie Paul Wanner verloren, der nach Laie zurück zum FC Bayern gegangen ist. Deswegen glaube ich schon, dass der FCM gewinnen wird. Und ich hoffe, dass es auch ordentlich zur Sache geht. Also nicht nur vor sich hin plätschert, sondern dass wir viele Chancen sehen werden.
Ja, das wäre schon ganz cool, zumindest für diejenigen unter uns, die es tatsächlich auch gucken können. Es gibt tatsächlich auch Leute, die Einschulungen haben und so Geschichten und oder im Urlaub sind. Also mal schauen, wie das da wird. Das ist auch der Grund, warum wir nächste Woche nochmal eine Pause machen und dann erst in der übernächsten Woche mit der Besprechung. Boah, ich glaube, ist das nicht sogar schon fast Offenbach dann? Nee, das ist Vorschau Offenbach. Na, mal gucken. Auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Schauen wir mal. Wie stellen wir auf? Das ist ja am Anfang der Saison immer so spannend, wobei, glaube ich, schon das letzte Testspiel, also das Norwich-Testspiel da schon ganz gute Hinweise gegeben hat. Ich glaube, gegenüber dieser Aufstellung wird sich nicht so furchtbar viel verändern. Aber wir können es ja mal durchgehen. Also Reimann ist gesetzt, denke ich. Und dann würde ich mal davon ausgehen wollen, dass wir wieder ein 4-3-3 annehmen, erstmal in der Grundordnung, oder, Thomas? Oder hast du einen anderen
Nee,
Vorschlag?
nein.
So, bleiben wir bei, ne? So,
Vier
dann,
drei drei?
ja.
War es nicht immer eher ein 3-4-3?
Ja,
Kommt auf die Interpretation an,
kommt drauf
okay.
an,
Ja.
wie du es stellst. Also.
Na. Ich hätte jetzt nämlich dann gesagt, dass wir, also sozusagen, wenn wir 4-3-3 aufstellen wollen, dass wir dann links, dass der FCM links mit Musonda beginnt. Statt
Ja, einen
Bellerin.
anderen hast du ja nicht.
Den wir nicht mehr haben, genau. Dann zeichnete sich ja als Innenverteidigung Heber und Hugonet ab tatsächlich. Ne? Wenn ich kein Veto höre von euch, gehe ich einfach weiter hier in der Liste. Ähm, und,
Stimme zu.
und rechts würde ich Hercher sehen wollen, nach allem, was man jetzt so las. Das ist sozusagen die ehemalige und dann doch wieder Bockhorn-Position, aber da habe ich auch gerade heute nochmal gelesen, dass Bockhorn da wohl tatsächlich so ein bisschen hinten dran ist. Also das wäre sozusagen die Kette. Und dann habe ich folgenden Mittelfeldvorschlag: Mathaisen, Elzen und Gnaka.
Würde ich auch so sehen.
Thomas? Thomas würfelt, glaube ich, noch.
Ja, das ist wahrscheinlich das, was sich aus den Testspielen heraus kristallisieren würde.
Ja, na, das ist jetzt tatsächlich, also das ist bisher bis auf Ferchel die Aufstellung aus dem Norwich-Spiel, tatsächlich. Genau. Ja. Naja, so, und jetzt vorne weiß ich schon, dass Patrick den Marosic da gerne sehen wollen würde. Ich hätte gesagt, Atik, Kaas und Teixeira
Ja, würde ich auch so aufstellen.
als erste drei. Und Patrick, ich würde wetten, dass du für Kaas den Marosic spielen lassen würdest, oder?
Ich würde von links nach rechts Burcu, Marusic und Atik spielen lassen.
Also
Das
Atik
ist,
rechts.
ja, das ist das, was ich
Uff.
fühle.
Das ist das, was du fühlst. Okay, cool.
Oder was ich fühlen würde, was vermutlich nicht passiert, aber ich glaube, das würde funktionieren.
Na, dann schreibe ich jetzt einfach mal hier hinter Teixeira den Kollegen Burcu in Klammern. So, und dann überlassen wir es unserem Zocker Micha, der mich gebeten hat, auch gleich noch was bekannt zu geben. Zu überlegen, wie er es machen will. Machen wir es doch so. Und statt Kaas, Marusic, der Rest dürfte an sich Konsens sein. Genau. Stichwort Micha, da wollte ich natürlich auch noch mal kurz was zu sagen. Und zwar wird wenn wir auch da im nächsten, jetzt in der, nicht in der nächsten, sondern in der aktuellen Saison, immer wieder Updates bekommen aus dem E-Sport-Bereich, wenn die Wettbewerbe da wieder gestartet sind. Und was er mich gebeten hat, auf jeden Fall bekannt zu geben, weil wir nämlich, wie er sagte, und das stimmt ja auch, die coolste Hörerinnen und Hörer-Community haben, die auch gerne mal bei ihm vorbeischaut, zum Zock-E-Sport-Saisonauftakt am Donnerstag. Also wir nehmen heute am Mittwoch auf, also dann quasi morgen ist Daniel George vom MDR wieder zu Gast bei Micha. Also da lohnt es sich vielleicht dann doch auch nochmal den Livestream anzuwerfen, um mal zu gucken, wie sich der Kollege George da so schlägt und wie es so sein wird. Also das hier auf jeden Fall als Veranstaltungstipp noch hinterlegt. So, Thomas, du sagst, zäh bis kann alles passieren am Samstag. Was ist denn dein Ergebnistipp?
Ja, es wird Zeit mal zu gewinnen, ne? Gegen Elversberg. 2-1.
2-1, okay. Patrick.
Ich habe gesagt, es wird wild, deswegen tippe ich ein 3 zu 2.
3 zu 2, ey, ihr habt echt kein Vertrauen in unsere Abwehr, ne? So wundertütenmäßig. Ich glaube, wir kassieren kein Gegentor in der Tat. Ähm,
Hat
und
nichts mit der Abwehr zu tun, das ist der Spielweise geschuldet.
okay, na gut. Dann so. Ich glaube tatsächlich, dass wir kein Gegentor fressen und gehe mit einem vollkommen optimistischen 3 zu 0 Tipp in diese Begegnung.
Oh, dann reden ja alle sofort wieder über den Aufstieg,
Ja,
Mensch.
ich als Erster auf jeden Fall, na klar. Also Durchmarsch und so.
Ah.
Punkt und also Punktverlust und Gegentorfrei werden wir aufsteigen, genau. Ja, das ist natürlich die Gefahr, das stimmt, aber das hast du ja eh immer. Ich bin eigentlich an sich erstmal schon froh, wenn wir das Spiel überhaupt gewinnen, und eben kein Tor kriegen, aber hoffe eben schon, dass wir da nochmal, dass wir da schon gleich zu Beginn der Saison ein ordentliches Ausrufezeichen setzen können. Und dann halt ein paar Sachen auch einfacher werden letzten Endes. Genau. Fein, fein. Haben wir noch irgendwas zu Elversberg? Bevor es hier
Das
ein
Spiel nicht sehen. Ich bin aus irgendeinem Grund beim Spiel Hertha BSC gegen SC Paderborn vor Ort.
In Berlin.
In Berlin im Paderborner Gästeblock.
Ah, okay. Mit deinem Lukas-Schüler-Trikot.
Mit meinem Lukas-Schüler-Trikot.
Genau. Das wird übrigens, kann ich auch ankündigen, das wird hier eine feste Rubrik werden, sehr zur großen Freude von Thomas. Es wird ein
Ernsthaft?
wird eine ganz kurze, es wird ein Lukas-Schüler-Watch geben. Ich möchte einfach jede Woche
Gottes
schauen,
Willen.
hat er gespielt? Wenn ja, wie viele Tore hat
Oh
er geschossen?
nee.
Möchte es einfach nur tracken. So, und
Oh
uns allen eine
nee.
große Freude machen. Wenn wir aber feststellen, dass er bis zur Winterpause genau null Spiele gemacht hat, wovon ich fast ausgehe, dann können wir die Rubrik vielleicht wieder einstampfen. Aber so ein bisschen so ein Auge drauf haben würde ich schon ganz gerne auf die Frage,
Oh.
wie sich Herr Schuler im Big City Club so schlägt. So.
Dann würde ich lieber gucken, was Elfhandy beim HSV macht.
Ja, können wir auch machen. Können wir auch machen. Und damit purzeln wir doch rein. Ey, was für eine geile Überleitung aus Versehen. Purzeln wir doch rein in den sonstiges Blog und da ziehe ich jetzt mal eine Sache von Patrick vor aus dem Vorgespräch. Du hast dich nämlich beschäftigt mit den Abgängen 2023, ne? Und wo die so,
Richtig.
was die so treiben und wo die so spielen. Dann lass uns das doch mal machen. So.
Okay, fangen wir mal an. Wir reden so ein bisschen darüber, wo die Spieler hingegangen sind. Da müsst ihr euch dran erinnern, weil ich sehe das ja schon vor mir. Wir machen also ein Spiel draus. Und ihr müsst mir sagen, ob sie erfolgreich waren oder nicht.
Und wir reden jetzt über Spieler, die Mannschaft, die den Verein am Ende der Saison 2022, 2023 verlassen haben, korrekt?
23. Genau.
Also
Ja, genau.
die sozusagen naheliegenderweise jetzt schon eine Saison irgendwo anders waren.
Also die
Genau.
im Sommertransferfenster für die Saison 23/24 gegangen sind. Okay.
Gut.
Richtig.
Genau. Und jetzt kommen aber nicht mit so abseitigen Leuten, die nie gespielt haben oder so, ja. Aber
Oh Gott.
ja, leg los, leg los.
Legen wir mal los mit Moritz Broni Quateng. Was
Tja.
macht eigentlich Moritz Broni Quateng heute?
Der lernt die Reha-Abteilung vom VfL Bochum sehr gut kennen, glaube ich. Der ist doch ständig verletzt, oder?
Ja, würde ich auch so,
Richtig.
würde ich auch so sagen, ja. Kam da nicht rein in Bochum.
Dann, das war ein bisschen einfach. Dann greifen wir mal in eine etwas andere Kategorie rein.
Das war ein
Was
bisschen
macht eigentlich Belal Halbouni heute?
Oh, der ist nach Vancouver gewechselt, das weiß ich, ziemlich sicher. Also irgendwo Nordamerika. Und ich bin jetzt mal, ich habe gar keine Ahnung, aber ich würde mal sagen, der war lange verletzt, hat aber durch das Lernen in unserer U23 eine ganze Menge mitnehmen können für seine Karriere in Nordamerika und ist da Stammspieler geworden.
Thomas?
Ich denke, er hat sich wieder verletzt. Keine Ahnung.
Ich denke, er hat es nur in der zweiten Mannschaft der Vancouver Whitecaps gepackt.
Oh, okay. Düdüm. Nun gut. So viel zum Thema Karrieresprungbrett, aber okay. Alright.
Wen ich auch schön finde, ist Malcolm Kakutalua.
Der ist nach Litauen gegangen. Das weiß ich auch. Aber spät, spät. Also irgendwie, glaube ich, da war da noch das Wechselfenster offen oder so.
Ich glaube, der ist Stammspieler gewesen.
Ich glaube, der war viel verletzt weiterhin.
Spielt in der ersten litauischen Liga und hat in der vergangenen Saison immerhin 18 Spiele absolviert
Na, guck er
und da 1300 Einsatzminuten gesammelt. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, nicht, ob das in der litauischen Liga viel oder wenig ist.
Das weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall sind 18 Spiele schon mal eine Menge mehr, als er bei uns gemacht hat. Glaube ich.
Definitiv.
Okay. Wen hast du noch?
Familientransfer. Und zwar zwischen den Sharks. Was macht Julian Riegmann heute?
Julian Riegmann ist nach Mannheim gegangen. Der wird der Stammspieler sein.
Ja, ziemlich deutlich. 34 Saisonspiele gemacht.
Ja.
Bei dem läuft.
Sehr gut.
Und Tim Stadtmann?
Boah, wo ist Tim Stadtmann hingegangen? Ist der nicht
Der
auch
ist nach
noch?
Oberhausen zurückgegangen. Ich denke mal, der wird da wieder gespielt haben, regelmäßig.
Das ist richtig. Der hätte regelmäßig gespielt. Und weil er dem Verein so verbunden ist, ist er zu einem total seriösen anderen Verein gegangen,
Sag nicht, der
nämlich
spielt in
zum
Uerdingen.
Doch.
Nein, geilo. Okay.
Der ist zum KFC Uerdingen gewechselt, jetzt in
Wann?
Dortmund.
Jetzt in diesem Sommer, oder was?
Ja.
Ach du Scheiße.
Das ist auch
Okay.
eine total geile Nummer. Die sind ja aufgestiegen jetzt, glaube ich, in die Regionalliga, wenn ich das richtig weiß. Uerdingen, aber auch, also, aber da ist man jetzt schon wieder, das habe ich neulich irgendwo in einem Zeitspielmagazin gelesen, jetzt schon wieder überhaupt gar nicht sicher, ob die überhaupt die Saison überstehen. Also das ist ein Wahnsinn, was da passiert.
Das ist wirklich irre.
Ja, also richtig, richtig übel.
Krass.
Ja, genau.
Jetzt schließen wir das Ganze, würde ich sagen, mit einem Spieler, von dem ich jedes Mal wieder vergesse, dass der jemals bei uns war und dass der überhaupt existiert. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen kennt. Aber ich spiele natürlich an auf Maximilian Ullmann. Thomas.
Maximilian Ullmann? Wer? Keine
Maximilian, wer?
Ahnung. Ich weiß nicht, wo der hingegangen ist. Stammspieler.
Ich weiß nicht mal, welche Position der spielt. Ja, keine Ahnung. Ich muss passen. Ich muss passen.
War doch der Linksverteidiger, der uns retten sollte, als wir ihn im Winter 23 verpflichtet haben, beziehungsweise
Ah.
ausgeliehen haben aus Venezia. Und da ist er dann auch wieder
Ach,
zurückgegangen.
jetzt! Ullmann, ja, das war doch die Nummer, der im Schiedsrichter zeigen wollte, was 9,15 Meter. Ja, genau, ja. Ah, ja, okay, ja, erzähl, Entschuldigung, jetzt bin ich ins Wort gefallen, Patrick.
Der ist zu 4 Teilzeiteinsätzen gekommen in der vergangenen Saison und ist deswegen beleidigt zum Wolfsberger AC gewechselt, nach
Nein.
Österreich.
Okay.
Also ist er jetzt wieder auf dem Niveau, wo er sich beweisen kann. Na, wunderbar.
Ja.
Genau.
Jamie Lawrence gefällt das, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Gut, ja, krass, okay. Und dann, Patrick, hattest du noch erzählt, dass dir Leo Scienza ganz gut gefallen hat beim ja, Angucken von Testspielen wahrscheinlich oder so, ne?
Oh ja, in Ulm ist der ja richtig abgegangen letzte Saison. Ich konnte den in Dortmund auch einmal live sehen, beim BVB 2. Das ist schon brutal, was der für Dribbling-Skills hat und was der für eine Intelligenz am Ball hat. Und von dem, was ich jetzt heute im Heidenheim-Testspiel gesehen habe, setzt er das so auch nahtlos fort. Also, der hat ein extrem gutes Niveau beim Dribbeln, weiß den Ball an den Mann zu kriegen, hat auch gar keinen so schlechten Abschluss. Der hat sich ganz schön gemacht. Und was an der Personalie total interessant ist, und das habe ich irgendwo im Kicker oder so gelesen, und vielleicht finde ich die Info nochmal und dann kommt es natürlich auch in die Shownotes. Ich zwinge dich dazu, ganz viel in die Shownotes zu packen,
Du,
Alex.
wenn du mir das alles heute Nacht noch schickst, alles cool, dann mache ich das.
Jedenfalls, es ist wohl so, dass Leo Scienza jemand ist, der sich heimisch in der Mannschaft fühlen muss. Und wenn er nicht das Gefühl hat, irgendwo angekommen zu sein, wenn er nicht richtig das Gefühl hat, Teil von etwas Größerem zu sein, dann performt er nicht gut und dann fühlt er sich nicht wohl. Leo Scienza soll übrigens auch streng gläubig sein. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber so ein Fun Fact am Rande. Und ich finde, das macht es total interessant, dass es beim FCM anscheinend überhaupt nicht geklappt hat, dafür aber umso besser in Ulm und anscheinend jetzt auch in Heidenheim, wo er tendenziell zum Stammpersonal gehören wird.
Ja, krass.
Ja, aber daran siehst du eben dann auch wieder, ist der Schritt vielleicht dann aus Liga 4 in Liga 3 dann erstmal doch der bessere für den einen oder anderen Spieler. Und er hat es ja scheinbar gebraucht,
Genau.
um dann in der dritten Liga dann eben durchzustarten. Und ja, also für mich zeigt das eben einfach nur, dass vielleicht, dass das eben doch der ein oder andere Spieler vielleicht dann doch einen Karriereplan folgen sollte, der eben nicht immer gleich solche Sprünge vorsieht, sondern der eben ganz klar sagt, okay, ich gehe immer eine Liga höher erstmal und beweise mich dort, bevor ich hier versuche, zweiten Sprung über zwei Ligen zu machen. Von einem, ich glaube, Schalke ist in dem Jahr, bevor er zu uns kam, Elfter geworden in der Regionalliga West. Das ist jetzt auch nicht unbedingt Spitzenklasse von der, wenn man das überlegt und dann zweite Liga und dann, freut mich für ihn, dass er diesen Schritt mit Ulm, dass das für ihn so funktioniert hat, dass das in Heidenheim, mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Ich denke, er hat da mit Frank Schmidt jetzt auch nicht den schlechtesten Trainer. Und ja, von daher bin ich da auch gespannt, wie der es in der Bundesliga macht, da ich ja die Bundesliga auch ein bisschen verfolge. Schauen wir mal.
Ja, aber auf jeden Fall eine gute, interessante Geschichte und ja, tatsächlich vielleicht auch also ein kleiner Fingerzeig, also sowohl Leistung als eben auch ein bisschen Atmosphärisches, warum das jetzt hier einfach nicht funktioniert hat. Ja. Naja, auf jeden Fall überspringt er erstmal eine Liga, wir sehen ihn also nächste Saison nicht. Ist an der Stelle auch okay. Genau, fein. Ich habe noch zwei Sachen vergessen, bevor dann Patrick hier noch mit seinen berühmten Regelfragen kommen muss, unbedingt zum Abschluss der Folge. Ich möchte mich nämlich gerne noch mal bei Mario bedanken. Der ist neuer, alter Unterstützer geworden oder wieder, beziehungsweise wieder zurückgekehrt. Ganz herzlichen Dank. Und Michael hat uns auch eine Spende zukommen lassen. Und dann, also auch dafür ganz großes Dankeschön. Und dann hatte ich letzte Woche, glaube ich, vergessen, aber da bin ich nicht sicher, aber doppelt hält doch besser, noch mal zu würdigen, dass wir ja schon 100 € in unserem Phrasenschwein schon wieder haben, weil nämlich Micha und der gute Dirk uns einen kleinen Grundstock für das Phrasenschwein 24/25 schon geschaffen haben. Also auch dafür ein ganz großes Dankeschön, dass das nicht untergeht. Ich bin, wie gesagt, nicht sicher, ob ich das letzte Woche
Nee, hast du nicht gemacht. Alles gut.
schon erwähnt habe. Also da starten wir wieder gut rein, glaube ich. Gut,
Schön.
ja. Wir hatten jetzt hier, Kerstin hatte uns noch was geschickt aus der ja, Krankenzeit heraus zum Thema Mitgliederfest. Dadurch, dass jetzt weder Thomas noch ich und ich vermute Patrick, du auch nicht beim Mitgliederfest waren, würde ich das sehr, sehr, sehr kurz halten wollen. Muss es halt nur kurz finden. Und zwar bin ich ja nicht hingegangen zum Mitgliederfest, weil es einfach viel zu heiß war. Also es waren ja irgendwie 30 Grad oder so. Und ich wollte ja mit meinem Jungen hin und habe dann aber gedacht, nee, das mache ich nicht. Bei den Temperaturen. Und das war wohl eine ganz gute Entscheidung. Also was mich da oder uns da hier erreicht hat, waren nochmal so Statements von Clubfans, die eben dort waren, die das sehr schade fanden, dass es irgendwie, glaube ich, nur 800 Getränke Gutscheine gegeben hat, wo wir doch aber 13.000 Mitglieder haben und ein paar davon ja tatsächlich auch da waren und offenbar gab es da lange Schlangen und dann gab es irgendwie, hat ja der Verein auch geworben mit irgendwie Geschenken, die es wohl geben soll im Mitgliederbereich, wenn man zum Mitgliederfest geht, die gab es dann wohl auch nicht für alle, also da haperte es offenbar und das kann ich jetzt wirklich nur so von weitem wiedergeben, auch wieder so ein bisschen an der Organisation und dann auch so ein bisschen an der Umsetzung, gerade was die Temperaturen betraf, ist halt schade. So, aber das ist zumindest das Feedback, was uns da erreicht hat. Ich kann es aus erster Hand nicht sagen, wollte das hier aber auf jeden Fall auch nicht unerwähnt lassen. Also grundsätzlich bleibt es dabei eigentlich eine gute Idee, eine schöne Idee, auch was für die Mitglieder in die Richtung zu machen. Nur sollte man dann vielleicht nicht nur einen Bierwagen und einen Bratwurststand hinstellen. Zumal nicht, wenn es irgendwie 30.000 Grad draußen sind. Aber okay, da können wir jetzt hier an der Stelle tatsächlich mehr nicht zu ausführen. So, Patrick, jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt wieder der Punkt, wo wir uns wieder komplett zum Apfel machen können. Aber du hast das eine oder andere vorbereitet. Also liegt der Ball jetzt wieder bei dir. Teste unser Regelwissen. Sehr, sehr
Pfeife
gerne.
liegt jetzt bei Patrick, nicht dabei. Die Pfeife.
Die Pfeife, ja, genau. Pfeife und Ball vielleicht.
Ich habe euch gerade eine Regeländerung vorenthalten
Oh, okay.
und ich stelle euch trotzdem einfach mal die Frage, weil ich finde, dass diese Regeländerung nicht unbedingt notwendig ist, um eine intuitive Antwort zu geben, aber natürlich kläre ich euch danach auf. Bei einer
Okay.
Auswechslung stellt der Schiedsrichterassistent fest, dass der Spieler Schienbeinschoner trägt, die kaum größer sind als ein 2-Euro-Stück. Darauf angesprochen, erwidert der Spieler, dass Schienbeinschoner, die größer sind, ihn stören und er diese hierfür ausreichend hält. Wie verhält sich der Schiedsrichterassistent bzw. der Schiedsrichter?
Lässt ihn spielen.
Würde ich auch sagen. Und da habe ich Eldan Kuri vor Augen, der immer so aussieht, als hätte der gar nichts unten rum an den Schienbein.
Genau, das ist auch richtig.
Okay.
Das wurde bisher mehr oder weniger so gehandhabt. Mittlerweile oder jetzt für diese Saison wurde in den Regeln nochmal präzisiert, dass der Schiedsrichter nicht dafür zuständig ist, zu kontrollieren, was der Spieler da unter seinen Stutzen trägt. Solange da irgendwas ist, kann er das auch als Schienbeinschoner deklarieren.
Noch ein Butterbrotpapier drunter packen, ne?
Richtig.
Ja.
Okay, gut, dann, ja. Braucht man dann, warum, also dann frage ich mich, warum man überhaupt was drunter, also wenn es egal ist, weißt du, dann, also wenn du da auch eine, weiß ich nicht, keine Ahnung, Radiergummi reinklemmen kannst, dann kannst du es doch auch gleich einfach, naja,
Lassen.
ganz
Ja.
anheimstellen, genau, aber okay. Auch wieder anderes Thema. Alright.
Nächste Frage. Bei einem Schuss aufs Tor ist der Torhüter bereits geschlagen. Der auf der Torlinie stehende Verteidiger springt nun nach dem in den Torwinkel fliegenden Ball und lenkt ihn mit der Faust in Torwartmanier über die Latte. Wie entscheidet der Unparteiische?
Na, ist ein Handspiel.
Rote Karte, weil er ein Tor verhindert. Ja, jetzt die Frage: Zählt das Tor oder gibt es Strafstoß? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Na, er lenkt ihn ja über die Latte, er lenkt ihn ja über die Latte, weißt du?
Ja, deswegen sage ich ja. Also, ich würde sagen, definitiv rot. Ich glaube, dass ich mal irgendwie in den letzten 2 Jahren irgendwas, dass da, glaube ich, das Tor dann zählt. Wenn klar ersichtlich ist, dass der Ball ins Tor gegangen wäre, würde ich sagen, rote Karte und Tor.
Also ich sage rote Karte und Strafstoß.
Ja, wir haben ja vorhin über diese Reduzierung bei
Ja, aber
Handspielen
hier ist es
gesprochen.
ja ein absichtliches Handspiel, geht ja ganz klar zum Ball. Da kann man ja nicht von Unabsicht sprechen.
Genau.
Deswegen
Und
ist es rot.
das ist das, was diese Frage nochmal zeigen möchte. Die Antwort ist Strafstoß, rote
Also
Karte.
doch
Wenn
Strafstoß
er,
war mir, okay, alles klar.
genau, auch wenn der Ball klar ins Tor gegangen wäre.
Ich dachte, dass da mal das geändert wurde, beziehungsweise es war mal im Gespräch, dass man dann vielleicht überlegt, dass man dann eben auch das Tor gibt und dann eben auf den Strafstoß verzichtet. Aber dann hat man das so nicht umgesetzt. Okay, dann war ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Es gab eine andere Regeländerung und es kann sein, dass ich die mal in den Podcast mitgebracht habe. Es war nämlich mal so, dass also es gab eine Regelfrage, da hat ein Spieler den Ball aufs leere Tor geschossen und im letzten Moment ist der Ordner oder die Putzfrau oder sonst wer, irgendeine Drittperson aufs Spiel gerannt, wollte den Ball am Tor vorbeilenken. Schafft es aber nicht und der Ball geht trotzdem ins Tor. Und früher war es so, dass es dann so oder so einen Schiedsrichterball geben musste, weil sobald eine Drittperson eingreift, das Spiel sofort unterbrochen werden muss. Und diese Regeländerung hatte dann zur Folge, dass trotz der Berührung der Drittperson, das Tor dann zählte. Vielleicht ist es das, was du im Kopf
Ja, das kann,
hattest.
dann war es das vielleicht, ja. Irgendwas hatte ich da mal. Möglich.
Springen wir zur nächsten Frage. Kurz vor Spielbeginn erkennt der Schiedsrichter, dass der Torhüter nicht die übliche Torwartkleidung trägt, sondern aufgrund des Wetters einen Ganzkörperanzug. Lässt er dies zu?
Nochmal bitte. Der Torhüter trägt einen Ganzkörperanzug.
Richtig.
Ist das denn für eine Frage? Alter, geil. Nein.
Warum, Thomas?
Das kann ich dir jetzt begründen, kann ich es dir jetzt nicht. Also, ich würde es jetzt in die Richtung begründen, da ja die Torwartkleidung, also die Farbe, sich abheben muss von den Feldspielern. Und das ist da vielleicht irgendwie eine, also, ja, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, nein, aber begründen kann ich es dir jetzt nicht, Patrick. Ja, ich würde sagen, also, ich würde sagen, er darf nicht spielen, er muss sich umziehen. Aber begründen, warum, kann ich sie nicht.
Und ich frage mich jetzt gerade, also ich denke jetzt gerade an Fußball der Frauen und Muslima und das ganze Thema Verschleierung und so weiter. Und da gibt es ja auch in anderen Sportarten, ich hatte das jetzt gerade beim Thema Boxen gesehen, sozusagen jetzt, dass es da Regeländerungen gegeben hat, dass die Athletinnen dann eben tatsächlich auch in Spielkleidung oder in Sportkleidung antreten dürfen, die sozusagen nur das Gesicht noch sehen lässt. Jetzt frage ich mich, wie das im Fußball ist. Ist halt nicht die Frage. Ich würde deswegen aber trotzdem aus dem Bauch heraus erstmal sagen, der darf spielen, solange die F Trikotfarbe, also das anders aussieht als alle anderen. So. Genau.
Erstmal auf. Thomas, lass dem armen Mann noch seinen Ganzkörperanzug.
Nein.
Denn mittlerweile ist die Torwartkleidung nicht mehr gegliedert wie früher. Die Torwarthose ist keine Pflicht mehr, da sie unter weitere Ausrüstungsteile fällt. Sofern sich der Torhüter, und da kommen wir wieder auf deine Argumentation zurück, farblich unterscheidet und weder einen Gegner noch sich selbst durch die Ausrüstung gefährdet, ist dies zulässig.
Ha, okay. Naja.
Ist das alles bescheuert? Naja. Krass, okay.
Eine Frage habe ich noch mitgebracht.
Ganz kurz noch, ich stelle mir jetzt gerade Dominik Reimann in so einem Ding vor. Also, naja, egal, anderes Thema. Ja, Patrick, los. Los geht's.
Beim Angriff auf der linken Seite läuft ein Stürmer frei in Richtung Tor. Er ist kurz vor dem Strafraumeck, als er durch einen Stoß des Verteidigers zu Fall gebracht wird. Ein weiterer Verteidiger könnte nicht mehr eingreifen. Allerdings legt sich der Stürmer den Ball nicht in Richtung Tor, sondern schräg seitlich Richtung Eckfahne vor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Also es ist in dem Sinne von der Bewegung her nicht so, dass er aufs Tor geht, ne? Also so, oder es ist jetzt keine klare Torschance
Legt er
dahinter.
sich den, legt er sich den Ball vor, bevor er gestoßen wird oder nachdem er gestoßen wird?
Bevor er gestoßen wird.
Warum würde man das tun? Aber gut, andere Frage.
Das ist genau meine Frage. Warum sollte er das tun? Das meine ich damit, es ist wieder sehr theoretisch, dass kein Stürmer würde den Ball zur Eckfahne spielen, wenn er alleine aufs Tor zu gehen. Aber gut. Also ich aus meiner, wenn, also ich habe ja nun einiges Verrücktes erlebt im Fußball, ich würde sagen, es gibt Rot, weil er eine Torschance verhindert.
Diese komische letzte Mann-Argumentation trägt er nicht mehr so, ne? Also die ich von vor 30 Jahren noch kenne.
Ich würde sagen, es gibt Rot.
Ich würde sagen, es gibt Gelb.
Pass auf, jetzt kommt er, lässt, da passiert gar nichts. Schiedsrichter lässt weiterlaufen.
Wegen Dämlichkeit kriegt die andere Mannschaft den Ball. So.
Ja, oder so, genau. Schiedsrichter bei.
Ja, das ist die Daniel Steininger-Regel. Gut, egal.
Richtig. Eieiei, Flashbacks.
Jetzt
Flashbacks.
bin ich echt
Daniel
gespannt.
Stein.
Jetzt bin ich echt gespannt.
Es gibt Freistoß und Verwarnung.
Also gelb quasi.
Genau, es handelt
Se
sich nämlich um einen aussichtsreichen Angriff, aber nicht um eine offensichtliche Torschance.
seit wann ist das so? Ist das schon länger so?
Das ist schon länger so. Also seitdem ich pfeife, ist das eigentlich so. Denn das entscheidende Kriterium ist hier, dass der Spieler auf direktem Weg Richtung Tor ist mit dem Ball. Und das ist nicht der Fall.
Das ist aber auch spannend, weil das wird auch, habe ich auch das Gefühl, das wird verschieden, auch das wird teilweise sehr, sehr großzügig interpretiert, manchmal. Wenn ich mir so manche Entscheidungen bei solchen Sachen angucke, wo ich mich oft frage, der Ball ist ja entweder schon weg oder legt ihn sich halt komplett weg und es gibt dann trotzdem irgendwie Entscheidungen, wo ich mir denke, hä? Aber gut, okay.
Okay, ja, spannend, krass. Das waren die Fragen, oder? Oder hast du noch eine?
Das waren die Fragen. Ich hab keine andere vorbereitet, weil die in der aktuellen Schiedsrichterzeitung langweilig waren. Wer die aber trotzdem gerne sehen möchte, dem können wir die aktuelle Schiedsrichterzeitung auch in den Shownotes
Ja,
verlinken, damit
super.
ihr auch ein bisschen was zum Lesen habt. Die Schiedsrichterzeitung erscheint alle 2 Monate. Es gibt also 6 Ausgaben im Jahr und die ist online frei verfügbar. Die kann also jeder einfach lesen.
Na, sehr
Und da kann
gut.
man sich dann ein bisschen bilden.
Hervorragend. Na, da freue ich mich ja jetzt gleich noch auf deine Sammel-WhatsApp. Jetzt müssen wir mal überlegen, was du mir alles schicken wolltest. Also, du wolltest mir schicken ein Video, wo die Schiedsrichter diese Nummer mit dem nur der Kapitän darf mit mir sprechen, irgendwie performen, so. Dann
Genau.
den Link zur Schiedsrichterzeitung und dann was noch was Drittes.
Vielleicht Leo Sienza, wenn ich finde, dass der sich nicht wohl fühlt.
Genau, diese drei Sachen möglicherweise. Ansonsten könnten die Leute jetzt nochmal zurückspulen und es nochmal nachhören und sich dann wundern, warum wir es nicht gebacken kriegen, zwischen dem Ende der Aufnahme und der Veröffentlichung der Aufnahme die richtigen Sachen in die Shownotes zu packen. Ist okay, Kritik dann gerne an mich, dann lag es an mir.
Bei Leo Sienza muss ich einschränken. Ich glaube, ich habe es im gedruckten Kicker gelesen. Das könnte sein.
Okay.
Deswegen müsst ihr euch jetzt auf das gesprochene Wort von mir verlassen.
Okay, genau. Also wir verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes, was mir Patrick jetzt in den nächsten Minuten noch schickt. Und würde dann sagen, denken, dass wir hier für heute mal einen Punkt machen, oder? Thomas, hau raus.
Ich habe bloß gerade geguckt, wie die Frauen bei Olympia gespielt haben. Die haben 4-1 gewonnen
Die
und sind im Viertelfinale. Und sind im Viertelfinale.
Fußballfrauen, ja, sehr gut, genau. Na, wir haben ja, also meine Frau und ich haben ja so einen kleinen Faible für, na, Laura Ludwig und Luisa Lippmann entwickelt. Das sind Beachvolleyballspielerinnen, die gab es eine Doku im ZDF, die, glaube ich, auch immer irgendwie noch läuft, die sehr zu empfehlen ist, Road to Olympia. Da haben wir heute das zweite Spiel geguckt, die haben aber beide Spiele verloren. Leider.
Ich wollte gerade sagen, die sind ja eher so semi-erfolgreich. Ja?
Ja, das war nicht so, leider. Aber wir fiebern da jetzt irgendwie voll mit, weil wir, wie gesagt, diese Doku-Serie da im ZDF uns angeschaut haben. Und wir werden auch auf jeden Fall sehr, sehr intensiv verfolgen den Bahnrad-Teamsprint. Weil da gab es hier im Brandenburger Lokalfernsehen auch so eine Doku über das Team, was dort antritt. Die trainieren in Cottbus.
Bahnrad-Teamsprint ist geil.
Ja, ist es auch. Also wenn man sich reinzieht, dass die irgendwie ein Jahr trainieren, um dann halt 45 Sekunden zu fahren bei Olympia, ist das schon irgendwie krass pro Rennen. Und das werden wir gucken. Guckst du Olympia, Patrick, außerhalb von Fußball so Dinge?
Mein Olympia-Highlight war bisher, dass wir bei unserem Arbeitgeber einmal kurz ein bisschen Olympia geguckt haben, nämlich beim Deutschlandachter im Rudern. Die sind da zwar ausgeschieden, aber da, wo ich arbeite, Vino, die sind ein sehr, sehr großer Sponsor von den Achterruderern. Und deswegen haben wir das bei uns auf dem Betriebsgelände auf der großen LED-Leinwand geguckt. Das war
Okay.
ganz cool.
Ja, sehr gut. Ja, cool. Na, ich gucke, wie gesagt, immer mal so ein bisschen, wenn sich, wenn es die Zeit erlaubt und wenn es Beachvolleyball ist, dann gucken alle bei uns in der Familie tatsächlich. Genau. Ja,
Ich
aber.
morgen früh kann ich euch ans Herz legen, 7:30 Uhr und 9:20 Uhr, 20 Kilometer gehen.
Oh.
Also entschuldige, also nichts, überhaupt nichts gegen die Leistungen, die dort gebracht werden. Das ist alles, es hat alles seine absolute Berechtigung, also, aber ich finde, also nee, das sieht ja so affig aus, ja. Also das ist ja unglaublich. Und ich finde es immer wieder faszinierend, der eine wird dann rausgenommen, der andere nicht. Ich frag mich, also das ist ein Sport. Sorry, nein. nein.
Was ich immer noch
Einfach nein.
was ich richtig cool fände, wäre, wenn man bei Olympia immer noch in jeder Disziplin einen Typen mitmachen lassen würde, der einfach absolut durchschnittlich ist, damit man mal sieht, was für Leistungen die Sportler da erbringen. Denn manchmal sieht das ja gar nicht so schwer aus, was die machen, auch gerade wenn es ums Gehen geht. Aber wenn man den Thomas da mitgehen lassen würde, oder wenn man den
Ich
Alex mal
würde
rudern lassen würde,
in Grund und Boden gehen, die ersten 5 Meter. Ne?
ich glaube, das würde die Olympischen Spiele unfassbar viel unterhaltsamer machen.
Ich würde dazu jetzt fast noch was sagen, aber ich finde, mit genau diesem Bild, wie Thomas und ich beim Gehen bei Olympia antreten, müssen wir die Hörerinnen und Hörer aus dieser Folge entlassen.
Ja, absolut.
Das ist.
Oder beim Rudern. Bei mir besteht dann eher die Gefahr, dass das Boot absäuft. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau. Und dann bleibt mir, also das müssen wir jetzt, machen wir jetzt hier einen Punkt. An der Stelle bleibt mir, Patrick, dir nochmal ein ganz großes Dankeschön zu sagen für deinen Besuch, für deine Einblicke, für das coole Quiz. Und überhaupt, ja, einfach, ja, dass du vorbeigeschaut hast. Sehr, sehr cool. Gerne wieder.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und das war sicher nicht das letzte Mal.
Ja, wunderbar, genau. Ja, und damit sind wir durch. Wir wünschen allen, die ins Stadion gehen können und oder die sehen können, natürlich ein ganz großartiges, grandioses Auftaktspiel am Wochenende, am Samstag. Wir, wie gesagt, gönnen uns nächste Woche nochmal eine Pause, was daran liegt, dass aus der Podcast-Besatzung niemand aus unterschiedlichen Gründen in der Lage ist, das Spiel zu gucken am Wochenende und wir es dann ergo auch schlecht nachbesprechen können. Dementsprechend sind wir zurück mit der Nachbesprechung des Braunschweig-Auswärtsspiels und dem Blick voraus auf die Partie bei den Kickers Offenbach im DFB-Pokal. Ich glaube, das ist dann die Aufnahme am 14. August. Ich bin nicht ganz sicher. Ich kann es aber nochmal checken. Ja, yep, ist auch so. Genau. Und ja, bis dahin noch eine gute Zeit, noch einen schönen Sommer. Und dann hören wir uns ganz entspannt Mitte August wieder. Jungs, macht's gut in die Runde. Bis denne. Tschüss.
Oh. Tschüss.